Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Finalski. Oh. Finalski. Oh.
Ist das so ein wichtiges Event, das Ende des Jahres?
Naja, es ist die letzte Episode des ganzen Jahres und wir haben ja schon einige Episoden rausgebracht. Insofern schließen wir jetzt mal den Bums ab mit der, ja, mit der letzten Episode praktisch der Bewegte Banausen 2025.
So.
Ja.
Kiste Champagner.
Ganz der Profi.
Ja.
Entschuldigung, aber...
Schnapsklappe, weil Guess hat sein Handy angelassen.
Ich könnte auf die Losziehung hinweisen, wo auch ganz professionell ein Handy zu Boden geschmissen worden ist von meinem Kompagnon hier. Also insofern bist du genauso amateurhaft, wie du hier bist.
Ja, das hat aber nicht geklingelt. Ich habe einfach was auf den Boden geworfen.
Dein Telefon hat aber auch schon hier 700 Mal geklingelt. Bitte, Dennis, schneide alle Momente aus, wo Lees Telefon hier kurz gebimmelt hat während der Aufnahme.
Ist das so?
Wirklich? Machen wir best of. Ja.
Das hat schon oft gebimmelt?
Das hat schon einige Male gebimmelt, ja.
Hm. Okay.
Der Lee ist beschäftigt, ist busy.
Busy, ja, deswegen. Heute auch wenig Zeit, wir müssen uns beeilen.
Ja, wenig Zeit, aber bevor wir uns beeilen, wollen wir euch trotzdem so aufs neue Jahr einstimmen und wollen mal erzählen, dass es so ein paar Änderungen gibt und ein paar Umstrukturierungen. Und die wollen wir mal kurz durchgehen mit euch, weil nicht alle sind bei Social Media und bekommen dann mit, wenn da irgendwas präsentiert oder rausposaunt wird. Einige meiden ja irgendwie Instagram und Co. Und deswegen wollen wir für euch besonders oder natürlich auch die Leute, die uns folgen auf jeglichen Kanälen, wollen wir Bescheid geben, was denn so passiert.
Das ist schon auch lustig, ne? Weil es gibt ja auch wirklich Leute, die kommentieren nur auf Spotify oder nur auf YouTube oder so. Also
richtig viele.
Gibt da Leute, die haben so einfach die Plattform ihrer Wahl.
Ja.
Und deswegen versuchen wir das jetzt hier zu kommunizieren, in der Hoffnung, dass es dann die meisten Leute erreicht. Aber wir werden dann natürlich auch auf anderen Wegen und Kanälen das irgendwie bekannt geben.
Definitiv. Aber generell würde ich empfehlen, das ist wahrscheinlich auch den meisten, oder was heißt den meisten, das ist an vielen vorbeigegangen, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Und da haben wir auch teilweise Videos mit bewegten Bildern, weil wir haben ein bewegtes Banausen-Bash auf die Beine gestellt. Das ist ein Quizformat. Das haben wir mit Gesichtern, mit Live-Schalten, mit Bildern, mit Filmscreens und so weiter gemacht. Das heißt, es lohnt sich definitiv, uns auch bei YouTube zu abonnieren und zu folgen, weil da wird jetzt einiges mehr passieren in dieser Hinsicht. Also damit ihr nichts verpasst, würde ich unbedingt da auch mal auf Abonnieren drücken.
Ja, müsst ihr machen, weil dieses teilweise mit Video wird sich dann ändern. Das sollte dann...
Ja.
Auf YouTube sollte zukünftig schon alles mit Video erscheinen.
Ja, definitiv. Es sind jetzt nicht nur die Folgen, die hochgeladen werden, sondern ihr habt da definitiv Mehrwert, wenn ihr da auf Abonnieren klickt. Dann habe ich eine gute Nachricht wir haben eine gute Nachricht für die Flaschensammler unter euch, weil für euch gibt es definitiv auch etwas Neues im neuen Jahr. Ihr habt nämlich vollen Zugriff auf unsere Tabelle. Das ist schon mal ganz nice. Das heißt, wir schalten die Tabelle frei für das komplette Fußvolk. Jeder darf da reingucken. Jeder darf die sehen, darf gucken, wann wir welche Filme und Serien in welcher Folge besprochen haben, wie wir die bewertet haben und so weiter und so fort. Wir arbeiten gerade daran, dass die Tabelle definitiv aufgepimpt wird, dass da eventuell noch ein paar Verlinkungen mit bei sind und dass da, also die soll nochmal schön werden, aber so wie sie ist, kriegt ihr erstmal vollen Zugriff. Das heißt, jeder darf auf die Tabelle zugreifen.
Mhm.
Jetzt
bin gespannt, ob da Leute kommen und sagen, das ist falsch geschrieben, da ist was falsch.
Alle zu lieb, weil er ist zuständig für die Tabelle und den kompletten Inhalt. Also ich leite das gerne weiter, wenn ihr da Beschwerden habt.
Ich hab's ja gemerkt.
Jetzt kommt er wieder mit seinem Import.
Ja, meine Letterboxd-Geschichte.
Habe ich hier was falsch gemacht und so.
Nö, ich meine, ich saß dann halt irgendwie eine halbe Stunde dran und hab die Einträge, die er nicht erkannt hat, entsprechend angepasst.
Ja.
Und hab's auch gleich in der Tabelle dann korrigiert, ne? Also deswegen dachte ich, wenn ich eh schon dabei bin, dann kann ich das gleich übernehmen.
Ja, der heißt ja Robin Hood heißt ja auf Deutsch König der Diebe. Und dann habe ich halt so King of Thieves wahrscheinlich gefreestylt, so als Übersetzung. Aber er heißt im Original Prince of Thieves im Englischen. Und da sind so eine Fehler sind halt drin.
Ja, aber du kannst einer Maschine halt nicht erzählen, so, naja, sowas in die Richtung.
Nee, aber du kannst der Maschine erzählen, Menschen machen Fehler.
Ja, das hat sie gemerkt, auch ohne den Hinweis.
I'm only human.
Ja.
Freie Tabelleneinsicht.
Tabelle wird öffentlich. Das ist doch schon mal.
Das ist schon mal eine geile Nachricht, oder?
Das ist
oder?
Ein Fortschritt, Alter.
So, jetzt wird das Tabellenpaket ist ja obsolet. Also, müsst jetzt keine 3 € mehr zahlen, um in die Tabelle zu gucken. Das wird natürlich dann eingestampft in der Form.
Ja.
Aber das Paket an sich bleibt. Nur kriegt ihr jetzt was anderes für dieses niedrigste Paket und für die kleinsten Euros, die ihr den Banausen irgendwie, womit ihr die Banausen supporten könnt. Wir befeuern diesen Kanal nämlich mit Videocontent. Das heißt, in diesem 3-Euro-Paket wird es jetzt Videoformate geben. Das kann man Unboxing-Video sein. Das kann mal ein ganz normaler Podcast sein, wo wir darüber reden, was wir gesehen haben. Das kann vielleicht eine Bash-Folge sein. Oder irgendein, keine Ahnung, wir zerlegen irgendeinen Film, irgendeinen Klassiker oder sonst was. Das heißt, alles mit Bild findet in diesem kleinen Paket statt. Und alle, die jetzt schon supporten und die ein Lospaket drin sind, im Supporter-Paket, im Auftragspaket, ihr seid sowieso da drin.
Ja,
das
heißt, eben.
Ihr habt eh den vollen Zugriff zu diesem Content.
Alles abwärtskompatibel.
Aber die jetzt überlegen, zum Beispiel zu supporten und so weiter, die kriegen da jetzt wesentlich mehr Stoff, weil was die offiziellen zugänglichen Folgen angeht, die werden sich ein bisschen ändern. Die Dienstagsfolge wird primär aus Auftragsfilmen bestehen und aus Losfilmen. Das heißt, das sind hauptsächlich Supporter-Episoden, die das werden. Das heißt, da werden wenig eigene Projekte stattfinden, aber umso mehr Filme von euch. Also insofern auch in der Hinsicht bleibt alles beim Alten, bis auf, dass wir die so ein bisschen umstrukturieren. Die Freitagsepisoden, also jede zweite Freitagsepisode im Wechsel mit den Bastarden, die wird es nicht mehr geben. Also diese wechselnde Konstellation mit Dennis, Lee, Dave und mir. Weil es gibt jetzt nur noch jede zweite Woche Bewegt mit Bastarde und wir klemmen uns jetzt den Freitag und dafür machen wir viel mehr für dieses kleinste Paket bei Patreon und Steady. Ja. Und befeuern diesen Kanal dann mit unserer Kreativität.
Ja. Das ist der Plan.
Das ist der Plan. Und als wenn das nicht noch reicht, jeder, der supportet, egal ob bei Patreon oder Steady, wir werden uns einmal im Monat mit euch connecten über einen Discord-Channel und da ein bisschen live austauschen und gucken, was es Neues gibt, über Filme reden, locker flockig palabern und mal ein bisschen austauschen, ein bisschen Kritik und Feedback und so und gucken, was ihr so macht. Also alle, die uns supporten, egal in welchem Paket, werden auch mal über einen Discord-Channel von uns befeuert und dann treffen wir uns einmal im Monat und tauschen uns da ein bisschen aus. Und insofern freut ihr euch da bestimmt auch, dass wir da so einen regen Austausch haben. Das heißt, wir wollen natürlich hier ein bisschen den Kontakt pflegen zwischen unseren Supportern bei Patreon und Steady. Und deswegen wird da eine Menge passieren im Jahre 2026 in dieser Hinsicht.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Besonders, was wir da ein Video kommen. Ich meine, das eine oder andere habt ihr schon mitbekommen eventuell oder werdet es die Tage mitbekommen, weil die Losziehung, die wir im letzten Episode des Monats auch machen, die wird jetzt in Zukunft auch mit Video und Bild gemacht. Alles, was so Lose betrifft oder irgendwelche Ziehungen, machen wir jetzt mit Bild.
Tja.
Sehr cool. Spannende Ära. Spannendes Jahr wird das, 26.
New Era. Voll.
Ja, cool. Ich freue mich. Ja, so viel dazu. Dann habt ihr so ein bisschen Überblick oder Durchblick. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns kontakten oder mir schreiben oder wie gesagt eine Nachricht senden. Das ist überhaupt kein Thema. Können wir euch vielleicht helfen. Gerade wenn ihr überlegt zu supporten, dann dürft ihr euch natürlich informieren und wir werden euch da sämtliche Fragen so gut es geht beantworten.
Ja.
Und danke, die es schon tun. Also das Jahr ist jetzt um und deswegen. Verneigen wir uns vor unseren Gästinnen und von unseren SupporterInnen und danken euch natürlich für eure Treue, für die Hörerschaft und für die Streams und für den Input, für das Feedback, für die Kommentare und alles, was so,
ja, voll,
was so dran gehört. Ihr seid die Tollsten.
Ja, ich meine, daher kommt ja auch der Wunsch oder das Bedürfnis nach diesem Austausch, ne? Also, weil uns interessiert ja schon auch, zumindest bei den meisten von euch, wer ihr so seid.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wenn ihr uns da Filme beisteuert, da sind ja manchmal schon wirklich coole Sachen dabei und deswegen ist das bestimmt auch interessant, wenn wir uns dann mal so regelmäßig auch ein bisschen austauschen können.
Das wird gut. Ist ja auch ein sehr angenehmer, schöner Kreis und freue mich mal mit euch mal. Also Lee und ich freuen uns dann mit euch, uns mal auszutauschen. Wird cool. Ja, und die Infos mit dem Discord-Channel, wie das laufen wird, an welchen Tagen und so, das kriegt ihr natürlich noch im Laufe der Wochen. Da sind wir noch ein bisschen am Fuchsen, aber das ist erstmal so der grobe Plan, was wir so umstrukturieren, was wir planen.
Ja.
Und dann soll der Bash auch mal irgendwann mal in die Vollen gehen im neuen Jahr. Also das ist alles jetzt, soll mal alles angegangen werden. Okay.
Ja.
Aber heute gibt es nochmal eine Classic-Dienstags-Episode.
Genau.
Mit drei Auftragsfilmen und zwei eigengewählten Projekten. Das sind doch, diesmal waren wir besonders schnell, das sind doch tatsächlich die drei letzten Auftragsfilme, die wir noch haben von Dezember. Dann sind die durch. Dann können wir schon die neuen Auftragsfilme angehen, bis auf einen, Save the Green Planet. Da darf sich Raff auf eine besondere Folge freuen, weil auch da wird mit Video einiges passieren. Da werden wir nämlich tatsächlich über den Vergleich zwischen Bogonia und Save the Green Planet, den Bolli und ich beide Filme gesehen haben, werden wir dann nochmal mit Bild ein bisschen analysieren und den beide Filme auseinandernehmen und gucken, wo da die Gemeinsamkeiten liegen. Und das ist zum Beispiel eins der Videos, die jetzt folgen werden demnächst. Also falls du diesen Film vermisst im Auftragsportfolio, Raff, der kommt noch mit Pipapo. Also es wird fancy.
Ja. Mal gucken.
Ja, und je nachdem, welcher Auftragsfilm wie spannend ist, kann man das Ganze natürlich ein bisschen vielleicht als Special machen und dann mal nur ein so ein Video einem Film widmen und so. Das halten wir uns alles offen, was wir wie wo gestalten. Aber grundsätzlich kriegt ihr auf jeden Fall einiges jetzt mit Bild.
Ja.
Alright.
Finde ich super.
Ja, voll gut. Wir sollen ja nicht umsonst hier die ganze Technik ausgegeben haben. Letztes Jahr.
Außerdem ist halt, ich meine, Film ist ein visuelles Medium und da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Also gerade wenn wir eben über Filme sprechen, die eine spezielle Optik haben, so, dann kann man da ja auch entsprechend eben ein paar Bilder präsentieren. Das
wäre ganz cool, wenn man das dann
kann nicht schaden. Ja.
Ja, auf jeden Fall, das wird cool. Da freue ich mich drauf, was du ja primär so, weil die macht natürlich die technische Abteilung und alles, was den Schnitt angeht und diese Geschichten, da wird er für zuständig sein. Also, und da durfte ich mir schon ein, zwei Sachen angucken, die er bisher hier wo er dran saß, und muss sagen, das dürft ihr euch darauf freuen. Das wird cool.
Meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Sieht schon mal ganz geil aus, was ich da gesehen habe.
Okay. Na, danke. Dann bin ich gespannt, wie wir das hinkriegen mit dem Timing und allem und so. Das müssen wir uns ein bisschen reinfinden. Aber das ist jetzt mal grob die Marschrichtung.
Sollte machbar sein, was da geht. Also, wie wir jetzt das Paket nennen und was da genau drin ist, wissen wir selber nicht. Aber es kann halt alles sein. Es ist eine große Überraschungstüte. Auf jeden Fall mit Video.
Ja.
Ja, ich habe auch nicht. Wir haben auch nicht ausgeschlossen, dass einer von uns sich vielleicht hinsetzt, weißt du, und solo vielleicht über einen Film redet und selber erzählt, wie er den fand, weil er gerade im Kino war und der andere eben nicht bei war. Da wird es dann eventuell mal so ein Solo-Ding geben oder so. Also kann alles Mögliche sein. Alles geht, nichts muss, ihr wisst, Zwingerpartys und so. Die Mutters. Alright, aber jetzt zu dieser Episode. Hast du noch einen Schlag aus deinem Leben oder wollen wir loslegen?
Nee, lass uns loslegen.
Jetzt haben wir ja schon eine Weile hier auf jeden Fall noch alles Mögliche gemacht und geplant und deswegen müssen wir jetzt auch mal aufnehmen.
Ja.
Dann haben wir drei Auftragsfilme. Wollen wir mit einem von den drei Auftragsfilmen anfangen?
Das ist eine gute Idee.
Guter Plan, und dann verpacken wir wieder hier unsere Sachen abwechselnd mit rein. Alright, so, wir haben dir, Mr. Gacy, wir haben Lehmanns, den Getränkelieferanten, und wir haben Mastertags.
Bockstark. Ja, wir haben Mastertags.
Der Humor bleibt bestehen.
Der bleibt. Ja, den könnt ihr leider nicht abbestellen.
Nee, leider nicht. Nee, der ist inklusive.
Auch schon im untersten Paket. Oh boy.
Gerade im untersten Paket muss der hin.
Das wäre doch mal was, ey. Vielleicht so ein höheres Paket mit einem anspruchsvolleren Humor. Oder
ohne Humor. 25 Euro kriegt ihr uns ohne Humor. Genau. Aber wer will das denn? Will das jemand?
Weiß ich nicht. Vielleicht so ein Marvin.
Ja, okay, vielleicht so ein Marvin, ja. Marvin, 50 Euro, wie sieht's aus?
Wer ist dieser Marvin? Ja, dürfte nochmal bei Episode 1 anfangen.
Ja, ehemaliger 18-Jähriger, so viel können wir verraten.
Sind wir das nicht alle.
Und Beinhardt ja hier Ultra.
Ah ja, genau, stimmt, der wurde getradet.
Ja, der wurde getradet, das ist das Maskottchen von Jahir Filme. Ja.
Na. So, Mastertags.
Fangen wir mit Mastertags an.
Ja.
Alright, ja.
Habe ich beschlossen.
Dann machen wir das doch. Regisseur Tim Burton, den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und von Mr. Pink hier als Auftragsfilm für diesen Monat reingeschmissen. Mhm. Und wir wissen, was passiert, wenn Mr. Pink einen Auftragsfilm nennt.
Natürlich. Mr. Pink ist der mit der Extrawurst.
Richtig. Es gibt nicht nur fetten Humor bei uns, sondern es gibt auch richtig fette Musik. Und er schmeißt gerne Filme rein, die gesampelt worden sind. Und auch aus diesem Film haben wir ein Sample aus Mastertags. Und Hoffi wird sich freuen, weil ich weiß, dass er ein beinharter Raver ist und dass er da mal abgeht, wenn er so eine 90er Jahre hier BSR-Jacken-Songs hörte. Insofern hauen wir mal den Song
Witz
raus.
Der Witz ist, ich kann mir Hoffi ja voll gut auf dem Rave vorstellen. Ne?
Der feiert, glaube ich, auch zu Techno. Der hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass der wirklich so zu Techno-Partys kann er gut feiern. Das ist, das ist ein komischer Typ.
Warum ist das jetzt komisch, Alter?
Ohne Wertung jetzt.
Egal, hau mal Techno raus jetzt.
Okay, ich hau raus. Ja, DJ Spin That Shit. Intelligent life out there. Was war das Sample? Jack Nicholson?
Mm-hmm.
sogar ich mir erstmalig was einschmeißen, wenn ich das höre. Ja, Yahel heißt die Combo und der Song heißt Intelligent Life, passend zu Mars Attacks. Und ja,
Jack Nicholson samplen kann.
Ja, das
logisch.
Ja, haben die sich wahrscheinlich auch das Okay von Jack Nicholson geholt für diesen Track, kann ich mir vorstellen.
Ganz bestimmt.
Und das war der Sample für diesen Film diesen Monat. Mhm. Ist gute Mucke für dich, oder?
Ja, ja, schockt.
Schockt. Okay, cool. Ist auch sowas, was du so in der U-Bahn auf jeden Fall.
Ja, zum Einschlafen.
Zum Einschlafen? Okay.
Richtig entspannt.
Nice. Ja.
Weißt du, von wann der ist, der Track?
Ja, von 2000.
Ja, okay, so klingt's auch.
So knapp halt nach der Love Parade. So.
Ja. Aber es klingt halt auch wie ein Song, der auf dem Matrix-Soundtrack hätte sein können oder so.
Ja, stimmt, auf jeden Fall, ja. Stimmt, der Matrix, das hätte gepasst zum Matrix-Soundtrack, hast du recht.
Ja.
Da ist was Wahres dran.
Ja, und deswegen, Mars Attacks ist von 96 und offenbar haben dann Leute was gesampelt.
Ja, und dann werden wir mal Punkte raten mal wieder.
Ach so, ja. 8 Punkte für dich. Also ich sag, du bist bei 8 Punkten.
Okay, ich sag 8,5. Ack, ack, ack.
Wie oft hast du den gesehen?
Ich würde schätzen, das war das dritte Mal.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube jetzt bei mir, also mindestens 5.
5 Mal mindestens so. Okay. Magst du den offensichtlich gerne?
Ich mag den sehr, ja.
Der kommt ja so allgemein so, also was die Bewertung angeht, kommt ja offensichtlich nicht so gut weg. Ich dachte auch, das wäre so ein Kultfilm, um mal dieses Wort zu benutzen,
das
aber
mich auch,
das ja. Ist schon wieder einer, wo ich mir so die Bewertung angucke und denke so, okay.
Also gerade Hoffi, ne?
Unsere Auffassung? Ja.
Einer der wenigen Leuten, denen ich auf Letterboxd folge.
Ja gut, aber jemand, der so Musikgeschmack hat hier, also
ja.
Hat auch keinen Filmgeschmack, ist
ey,
klar.
Aber was denn da los, Alter?
Wie viel hat ihm gegeben?
2,5.
2,5, nice.
Ja.
Ja gut.
3 Sterne jetzt. Von Hakan, Alter, der weicht mal von seinen 3,5 ab und aber dann ausgerechnet
unten,
bei dem Film.
Aber nach unten weicht er ab, ja, was zur Hölle, Alter.
Ja gut, aber scheinbar polarisiert das Ding. Also weil
ein paar Kollegen haben auch diffamiert in der letzten Episode. Check. Wir nehmen noch nicht mal für eine Füllstunde auf.
Ey, weil, also ich finde, das ist so eine gelungene Satire.
Das ist schon so, das ist einer von den Filmen, die man wahrscheinlich so als Farce titulieren würde. Weil bei manchen Filmen steht doch so dieses Farce oder Satire oder so.
Das steht das auf IMDb dabei, weißt du?
Ich weiß nicht, ob es bei IMDb ist, aber so, wenn ich so denke an Filme, die so dieses Attribut verliehen bekommen könnten, dann wäre Mars Attacks auf jeden Fall dabei, würde ich sagen. Der ist ja schon überzogen in jeglicher Hinsicht. Also.
Ja, ich weiß nicht, ob dann Farce dran steht. Also auf IMDb ist auf jeden Fall Dark Comedy, Parody und Satire dabei. Mhm. Das geht ja schon stark in die Richtung.
Ja.
Aber Farce, weiß ich jetzt nicht. Ist auch Latte.
Ist auch Latte. Also ich hatte nur diesen Begriff da irgendwie bei dem Film vor mir, weil der ist ja schon gut.
Ja, der ist halt herrlich bekloppt.
Ja, ja, total.
Und offenbar zündet das nicht bei allen. Oder vielleicht ist der für manche einfach so bekloppt, dass sie da irgendwie nichts mit anfangen können.
Aber es ist ja nicht nur das Bekloppte. Es ist ja tatsächlich auch eine Verbeugung vor bestimmten Filmen aus den 50ern, 60ern. Voll. Weißt du, diese alten
das
Horrorfilme
doch
von
schon
damals.
An der Schrift, Alter.
Die Schrift, die UFOs, weißt du, das Design von allen, diese Laserpistolen und so, das ist ja alles so das aufkeimende Horrorkino der 40er, 50er, 60er Jahre. Ich meine, als
ja,
Filmfan
ja,
muss man ja das schon mal sehen.
Natürlich, und auch, dass es so campy inszeniert ist.
Ja, ja.
Also, klar. Weil das hätte Mitte der 90er war das technisch auch schon geiler möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war halt schon ein ziemlich bewusstes Ding, das so zu machen mit dieser Optik und allem.
Auf jeden Fall war das bewusst. Definitiv.
Und ich fand das irgendwie schon immer geil.
Ja, ich mochte das auch immer. Und Alter, ey, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, was für eine Besetzung hier hinter steckt. Das ist ja der Hammer, Alter. Ey, beim Vorspann ist mir bei jedem Namen noch ein Ei aus der Hose gefallen. Also es ist ja überkrass. Klar, wo ist jetzt Jack Nicholson die Hauptrolle spielt, ist President Dale. Der hat übrigens auch eine Doppelrolle.
Hauptrolle?
Naja, so die...
Ich finde, in dem Film gibt's keine Hauptrolle.
Ja gut, es gibt keine Hauptrolle, es sind alles so kleine Rollen. Aber ich würde schon sagen, der ist also für mich ist der am präsentesten in diesem Film. Die anderen sind alle tauchen irgendwie ab und zu mal auf, aber Jack Nicholson ist ja irgendwie ständig zu sehen. Also oft. Jetzt leg doch nicht wieder jedes Wort auf die Goldwaage.
Entschuldige, du sagst Hauptrolle jetzt. Also wenn ich nicht drauf eingehen soll, dann lass uns weitermachen.
Ja, geh nicht drauf ein.
Gut.
Glenn Close, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Annette Bening, Danny DeVito, Martin Short, Michael J. Fox, Rod Steiger, Lucas Haas, Tom Jones, Natalie Portman, Jim Brown, Pam Grier, Jack Black, Joe Don Baker, Christina Applegate, Alter.
Die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Also, weil bis jetzt hatte ich alle Namen noch voll präsent. Krass. Wirklich. Ich hätte die alle aufzählen können. Mhm. Aber ich hatte Christina Applegate nicht mehr auf dem Schirm.
Also ich hatte die eigentlich auf dem Schirm, inklusive hier Jack Black und so, wusste ich auch alles.
Was? Ist doch klar, Alter, dass er dieser der echt? Sohn ist, den muss man auch sagen, so Mann, so why did it have to be him und so.
Also, schon geil besetzt, ja.
Ja, und auch Pam Grier und hast du die erwähnt? Weiß ich gar nicht.
Ja, Pam Grier habe ich erwähnt, Brown natürlich, den ich neulich hatte in 100 Gewehre und so. Mhm. Hier noch in älteren Jahren und so, also was ein Cast.
Ja, ja.
Dann haben
was
wir denn,
ein Bodycount, das finde ich halt auch so geil, also ohne jetzt groß was zu spoilern, aber
das stimmt.
Da habe ich mich mal gefragt, ob der unter Umständen, weil es gibt ja bestimmt Listen von Filmen, wo Hauptfiguren umkommen oder so, ey, da müsste der doch recht weit vorne sein.
Ist doch geil, wie eigentlich festgelegt worden ist, dass Jack Nicholson auf jeden Fall nicht sterben darf als Präsident. Und Tim Burton ihm dann diese Doppelrolle gegeben hat und dann aber beide sterben lässt in dem Film, so als kleiner Seitenhieb, so von wegen, ich lasse mir von euch nichts sagen. Dann haben wir hinter der Kamera große Namen, weil Danny Elfman war für den Score zuständig.
Ja.
Der DOP ist Peter Suschitzky, der Stamm-DOP von Cronenberg, der bei einigen Filmen für ihn da hinter der Kamera stand. Also,
wobei ich jetzt nicht, also das hätte ich nie erkannt, dass das hier irgendwie bildsprachlich an Cronenberg oder so erinnert. Das
ist wohl richtig, ja. Und der hat mir besser gefallen als Naked Lunch, das kann ich auch schon mal vorausschießen. Ja, willst du mal erzählen, was denn hier, worum es hier geht?
Für ja, der Titel geht. Verrät ja schon alles.
Ja, der Mars attackiert die Erde.
Genau.
Das Planet halt gegen Planet.
Original das, was stattfindet.
Mhm.
Also halt wirklich, wir sind Mitte der 90er im Heute in den USA und plötzlich stellt die Wissenschaft, die Regierung und alle, die es wissen müssen, fest, die Erde ist umzingelt von lauter Raumschiffen aus dem Mars.
Ja,
vom Mars. Ja, die genau, so sehr Klischee, fliegende Untertassen. Und die nehmen Kontakt mit denen auf und dann nach dem Wissenschaftler da wild rum übersetzen, weil eben das, was die sprechen, ist halt erstmal nicht verständlich, weil und dann übersetzen die das und dann stellen die fest, ja, die wollen auf die Erde kommen und sagen, sie kommen in Frieden.
Weit gefehlt.
Spoiler Alert, das war eine dreiste Lüge.
Die Friedenstaube ist das erste Opfer, wie wir aus der Bewegbahn aus dem Bash kennen.
Das ist so schön, ey. Das erste Opfer ist halt wirklich die Friedenstaube, die irgendein Hippie loslässt, weil sie da in der Wüste von Nevada halt landen. Und da sind natürlich super viele Leute gekommen, Leute, die sich freuen, das Militär, das irgendwie große Angst hat, dass das alles doch nicht so ist.
Auch so spirituelle Menschen natürlich, die denken so, ja, okay, jetzt vereint sich die Erde praktisch mit anderen Planeten und so.
Ja, eben. Alle möglichen Leute. Ja, und dann ballern die einfach rum in dem Moment, wo sie gelandet sind. Und eben, die Friedenstaube ist nicht das letzte Opfer.
Nee.
Sondern dann wird halt echt wild rumgeballert und erstmal ist riesen Chaos, Mayhem. Und da haben wir dann schon echt einige aus unserem Hauptcast, die da draufgehen.
Ja.
Oder zumindest mal umformiert werden. Weil die nehmen sich dann auch spaßeshalber so ein paar von denen mit und doktern an denen rum und so weiter.
Ja, klar. Machen sie auch noch.
Und natürlich gibt es einen Wissenschaftler, der da im Fokus steht, der wird von Pierce Brosnan gespielt. Es gibt eine Reporterin, die sich dann sehr mit ihm anfreundet und da gibt es dann auch noch eine separate Geschichte. Sie ist aber ursprünglich mit einem anderen Reporter zusammen, gespielt von Michael J. Fox. Und eben Sarah Jessica Parker spielt diese Dame. Naja, und nachdem dann eben der erste Angriff über die Bühne gegangen ist, sind die auch wieder weggeflogen und dann wird eben jetzt mal mit dem Präsident und dem Chief of Staff besprochen, was jetzt der Plan ist.
Das ist so ein Highlight, Alter, dass sie einfach, Spoiler Alert, dass die Menschen einfach zweimal drauf reinfallen, Alter, weil die sagen, Alter, die haben nicht gepeilt, dass die Aliens blutrünstige Arschlöcher sind, sondern sagen, ja, das waren eventuell Verständigungsprobleme oder so, weißt du, wir müssen das nochmal irgendwie machen und laden die dann irgendwie ein zu so einer laden die ein ins Regierungsgebäude und so hin und wundern sich dann, dass die Aliens dann wieder ihre Knarre rausholen und einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Alter, das ist so dämlich. Ey.
So geil. Wie der Franzose anruft, ey, wir sitzen hier gerade mit dem, sieht gut aus.
Ja, ja. Also geh da raus, so schnell es geht, Alter. Und dann hörst du nur noch die Schüsse. So,
oh, herrlich.
Don't run, we are your friends. Wie die Aliens immer von sich so.
Ja, und wir sehen dann eben diese Attacke aus verschiedenen Perspektiven, weil zum einen begleiten wir eben den Präsident und sein Staff, wie sie versuchen halt mit der Situation umzugehen und dann sehen wir aber eben auch normale BürgerInnen, wie dies halt trifft und da ist eben eine Familie, die haben mehrere Söhne und der älteste Sohn ist eben gespielt von Jack Black, so ein ganz schwer motivierter Soldat, der dann natürlich da ganz mit vorne bei ist, als da die erste Welle kommt von der Attacke. Und der andere Sohn, der ist eher ein bisschen pazifistisch unterwegs und sein erster Impuls ist nicht, ich schnapp jetzt meine Waffe und renne auf die zu, sondern ich fahre zu meiner Oma, um die in Sicherheit zu bringen.
Ja.
Ja. Lukas Haas übrigens, der diesen Herrn spielt. Und so verfolgen wir halt unterschiedliche Leute und gucken dieser Eskalation zu. Und das ist halt schon geil, weil sie dann einfach, also nicht nur, dass sie die permanent verarschen, sondern dass sie dann eben auch Leute mitnehmen oder dann halt ins Weiße Haus vordringen wollen und das dann auch machen. Die Art und Weise finde ich schon auch ziemlich cool.
Kreativ sind die auf jeden Fall, Alter.
Und die geben halt einfach einen Fick und das ist so geil. Also die Menschheit ist halt wahnsinnig ausgeliefert.
Ja, ja.
Und es sieht natürlich erstmal so aus, als gäbe es da keine Lösung, weil sämtliche Waffen, die die auffahren, also geht dann schon auch so weit, dass halt irgendwann eine Atombombe zum Einsatz kommt. Wird aber kurz weggeraucht.
Ja, die sind sich natürlich, was das Verteidigungsministerium angeht, sind die sich natürlich nicht einig, weil der eine sagt so, wir müssen da offen bleiben und müssen mit denen kommunizieren. Und ein Hardliner, gespielt von Rod Steiger, will halt die Big Guns rausholen und sagt halt so, Alter, wir müssen die wegfeuern, so weißt du, wir müssen die bombardieren.
Naja, und der Wissenschaftler eben, also Pierce Brosnan, hält es dann aber alles für ein großes Missverständnis und will halt immer noch einräumen, dass es da die Möglichkeit gibt, dass irgendwas falsch kommuniziert wurde und so.
Mhm. Ja, und irgendwann kommt raus, dass sie einen bestimmten Song gar nicht gut leiden können, die Aliens. Das wird dann zu Geheimwaffe, auch noch völlig absurde.
Mhm. Ja, vor allem, es wird nie klar kommuniziert, glaube ich, ne? Wieso es. Also es scheint dieser eine Song zu sein.
Ja.
Weil es ist ja nicht pauschal Musik.
Nee, es ist dieser eine Song und das durch Zufall haben die herausgefunden, dass da plötzlich die Aliens nicht gut drauf reagieren.
Ja.
Warum das so ist, keine Ahnung, aber habe ich jetzt beim Master Text auch nicht wirklich hinterfragt.
Nein, ist auch völlig egal.
Ja. Aber es ist, streng genommen hast du recht, so, weil dadurch, dass du diese verschiedenen Menschen hast, die ständig irgendwie, wo es immer hin und her geschaltet wird, zwischen dieser Familie, weißt du, mit den beiden Söhnen,
ja, dann sind wir im Weißen Vater Haus. Der Vater in Vegas, der dann eigentlich nur nach Hause möchte,
der Vater zu seiner Vegas, Frau richtig, und den Jungs. Das ist ja voll Traffic eigentlich oder so, oder weißt du so.
Ja, du hast, klar.
Du hast diese ganzen Charaktere in einem, genau in einem so einem Ding und die werden dann auch mal beleuchtet, nur jetzt in so einem absurden Alien Invasion Szenario, ey. Ist ja schon krass.
Mhm. Ja, und es gibt hier und da so ein paar kleine Überschneidungen. Aber das ist im Grunde ein Ensemble-Film.
Ja, auf jeden Fall. Kam im gleichen Jahr aus wie Independence Day. Was ein größerer Erfolg ist, das können wir sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Und der war ja auch ähnlich, dass du auch verschiedene Menschen aus dem Ensemble hast, die dann irgendwie mit dieser Alien-Invasion konfrontiert worden sind, aber das, also den Anspruch hatte Tim Burton nicht. Der wollte einfach nur einen Spaßfilm machen und das hat er, glaube ich, geschafft.
Finde ich. Ja. Voll. Immer noch, der macht, auch so, also oder? Mir macht der immer noch großen Spaß.
Ja, geht mir ähnlich. Drehbuch haben wir noch nicht erwähnt, den Autor, Jonathan James, der hat die letzten Tage in Kenia geschrieben, vielleicht kennt ihr den Film mit John Hurt, aber war auch in der Crew zum Beispiel von 1984 am Start, aber jetzt auch nicht die Riesenvita. Und von ihm stammt das Drehbuch.
Ja, aber das Abgefahrene finde ich ja, dass die Basis für das Ding sind ja so
Trading Cards, ja.
Genau, so Sammelkarten.
Das ist schon lustig, ja, weil auf den Trading Cards auf der Rückseite steht halt so eine Pseudo-Story, so weißt du, und da haben sie halt irgendwie die Story von diesem Film letztendlich her.
Mhm.
Sehr witzig.
Total geil, weil also mir würde jetzt spontan kein anderer Film einfallen, bei dem das so gemacht wurde.
Stimmt, ja.
Also ich meine, jetzt nach Barbie gab es ja, haben ja Mattel und Co. diverse Filme angekündigt.
17 Brettspiele, die irgendwie verfilmt werden sollten, ja.
Uno, der Film. Ich bin sehr gespannt.
Das wird spannend.
Mhm.
Uno, der Film. Mit einer ähnlich krassen Besetzung wie hier. Daniel Lewis in der Hauptrolle. Naja, da warten wir immer noch drauf.
Ja.
Vollmundig hier angekündigt und dann kommt nichts.
Ja, ja, abwarten.
Abwarten, ja. Aber wenn du mich fragst, war Tim Burton hier der richtige Regisseur für den Stoff? Ich glaube,
auf jeden Fall.
Ich glaube, man merkt schon eine Menge Liebe, dass der für diese Retro-Filme von damals,
ja.
dass da sein Herz schlägt. Ich glaube, Guillermo del Toro, bei dem wäre ähnlich gut aufgehoben, dass auch einer dieser Filme von damals immer wieder, den immer wieder Tribut zollt. Aber in dem Fall war Tim Burton schon der richtige Mann für Master Tex.
Ja, zumal es hier auch diverse Practical Effects gibt, ne, und das ist schon auch ganz cool kombiniert, finde ich.
Ja, ja. Dadurch, dass der Film an sich so campy ist, verzeiht man jetzt auch den ein oder anderen misslungenen CGI-Effekt. Ich glaube, er wollte ursprünglich auch Stop-Motion reinbringen und nochmal Harryhausen irgendwie auch nochmal irgendwie sich zu verbeugen. Aber das hat sich irgendwie nicht eingefügt in den Film und in das komplette Szenario. Deswegen hat er das begraben, die Idee.
Ja, ja, aber Tim Burton ist ja sehr öffentlich großer Stop-Motion-Fan.
Ja, ja, genau. Hat er ja in anderen Filmen auch wiederum gerne eingebaut.
Er hätte sogar komplette Stop-Motion-Filme gemacht.
Stimmt, also, ja.
Nee, nee, klar.
Frank und so, ja, auf jeden Fall hast du recht.
Ja, Corpse Bride und sowas. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall war der der Richtige für den Job.
Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja, danke Mr. Pink für Master Text. War cool, den mal abgehakt zu haben. Hast du noch was? Achso, ein Spiel können wir noch erwähnen. War kein Hit.
Ja.
70 Millionen gekostet, knapp über 100 Millionen eingespielt.
Crazy, ne?
War so ein bisschen unter den Erwartungen, definitiv. Also. Aber ich glaube, die Beteiligten hatten mehr.
Was meinst du, also, was meinst du, was ist? War der jetzt seiner Zeit einfach voraus? Also gemessen jetzt eben daran, dass wir in unserer Bubble Leute haben, die den auch nicht besonders hoch bewerten.
Ja.
Kann es das ja nicht gewesen sein, sondern es ist wahrscheinlich einfach zu nischig. Oder ist das...
Naja, es ist nischig, aber es könnte natürlich auch der Gegeneffekt sein zu den Filmen, wo sich so rumspricht, ey, den musst du gesehen haben und dann gehst du ins Kino. Hm. Bei Mars Attacks gehen vielleicht die falschen Leute rein und sagen dann, Alter, ich weiß, Besetzung gut und so, aber guck dir den nicht an, ist nicht toll. Oder komischer Film oder so, weißt du. Und dann den Leuten abraten und dann fallen natürlich die...
Aber glaubst du, das ist, weil er einfach zu speziell ist oder was ist es?
Ja, na, viele Leute,
warum
viele Leute checken den Humor nicht oder verstehen die Faszination, glaube ich, des Films nicht und wissen auch nicht, worauf hier referenziert wird, weißt du, das kommt ja auch noch dazu. So,
weil selbst,
der kennt den Krieg der Welt,
weil selbst wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, die Effekte sind scheiße oder das oder jenes, so, weil die nicht diese Hommage verstehen an den alten Stoff und so, dann ist der doch trotzdem wahnsinnig kurzweilig, Alter, weil hier die ganze Zeit der krasseste Scheiß passiert.
Würde ich auch sagen. Aber jemand, der normale Komödien mag, ich sag mal jetzt normal, der ist hier wahrscheinlich auch überfordert mit dem, was passiert. Weißt du, das ist ja schon alles sehr drüber. Muss man mögen. Ist schon einer von den Filmen, wo ich sagen
muss. Ja, ist halt tricky, ne? Weil jetzt steht hier Dark Comedy drauf und es hat man neulich Sorry Baby, da steht auch ganz, ganz groß Dark Comedy drauf.
Für Freunde von Sorry Baby ist Mars Attacks auf jeden Fall der richtige Film.
Ja, eben, das meine ich. Ist halt dann schwierig, ne? Aber ich frage mich echt, ob es das wirklich, ob es der Stoff ist oder eben also die Art und Weise, wie der Stoff verarbeitet wurde. Oder ob es echt so ein Ding von der Zeit ist, dass der halt Mitte der 90er einfach zu viele Leute zu sehr eben auf großes Action-Kino à la Independence Day und Con Air und sowas waren.
Ja, ist schon abgefahren, dass Burton in seiner Filmografie die krassesten Flops schon gelandet hat und dann aber auch wieder mega Erfolge.
Hm.
Bei dem ist alles dabei.
Ja.
Ja.
Hm.
Aber wir sind Fans.
Ja, cool. Klingt so.
Ja, die Kritiker und der Rest der Gemeinde nicht so, habe ich ja schon vorausgeschickt, dass die Punkte nicht so doll sind. Also IMDb 6,4, Metascore gerade mal 52. Das heißt, da spaltet der Film die auch bei Letterboxd eine 3,3 Durchschnitt. Habe ich jetzt auch nicht.
Das verwundert mich viel eher als so ein Metascore von 52.
Weil das ja eigentlich die Fans sind, ja. Das stimmt, ja.
Ja, weißt du, dass jetzt die Kritik, die dann zu einer Pressevorführung von diesem Film geht und halt die ganze Zeit nur denkt, was ist das für ein Schrott? Wo ist der Anspruch und so? Warum machen die da alle mit?
Ja.
Das kann ich noch verstehen, aber also die Leute auf Letterboxd, ja wirklich.
Banausis.
Was ist los mit euch, ey?
Was ist los mit euch?
Hm.
Nein. Dafür zeigen wir es jetzt den Leuten, wie es richtig gemacht wird.
Weil das ist jetzt auch kein, naja, weißt du, das ist jetzt für mich auch kein Film, wo ich mich permanent totlache.
Mhm.
Aber ich finde den so unterhaltsam.
Ja, der ist wahnsinnig kurzweilig. Diese Stunde 46, ja, da vergeht im Flug. Also, ja,
eben, voll.
Kann man nicht anders sagen. Ja, natürlich sind die Effekte und so, das ist alles ein bisschen trashy und so, aber ey, vom Jos beschreibt den Film halt als absolut hochbudgetierter B-Film, wenn ihr wollt, weißt du? Aber er macht da halt trotzdem Spaß.
Ja, 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 also ich glaube, ein Film in der Größenordnung ist halt, war halt selten so campy wie der. Ja,
da hast du recht. Aber auch mit Anlauf campy. Also
ja,
bewusst,
ja, voll.
Bewusst auch so gedreht und entschieden.
Ja.
Jack Nicholson ist ja auch komplett, das ist ja, der gehört ja zu den Präsidenten, die dann unter den Schreibtisch kriechen, weißt du, wenn es irgendwo knallt und so. Das ist ein ernsthafter Film oder jemand irgendwie, der versucht, einen Film irgendwie ernsthaft aufzuziehen, denn, da passiert sowas nicht, sondern das ist alles ein bisschen drüber und ein bisschen.
Naja, aber jetzt, also klar will das nicht ernsthaft sein, aber jetzt nimm es doch mal ernst. Jetzt stell dir mal vor, morgen greifen irgendwelche Außerirdischen an.
Hm.
mit der aktuellen Lage, mit so einem Trump und anderen Leuten, da wären auf jeden Fall ein paar davon mit von der Partie, die sagen würden, ja, wir müssen voll zurückschießen und so weiter.
Jack Nicholson war gar nicht so weit entfernt. Nee, Trump jetzt streng genommen, ja.
Also ich meine, man muss ja dazu sagen, Jack Nicholson war ja noch einigermaßen diplomatisch, weil er sich immer irgendwie auch Rat geholt hat, ne, und ja, versucht hat, andere Leute zu fragen, hey, was würdet ihr machen, inklusive seiner Frau?
Stimmt.
Das würde so ein Trump wahrscheinlich nicht machen. Aber jetzt überleg mal, wie gefährlich das wäre, wenn so ein Trump entscheiden würde, wie es denn abgeht, wenn jetzt der Mars angreift.
Oh ja.
So, deswegen, ich finde das gar nicht so weit hergeholt. Auch, dass sich Leute so uneinig sind, weißt du, und dass man, weil das auch alles so schnell passiert. Ich meine, die Welt ist nun wirklich nicht darauf vorbereitet, dass jemand von außen angreift. Also deswegen, es wäre schon interessant zu wissen, wie das abgehen würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so die ein oder andere Facette aus diesem Film wahrscheinlich genau so ablaufen würde.
Hm. Stimmt schon, ja.
Bei welcher Fraktion wärst du dabei? Wärst du auch bei den Hippies, die dann in die Wüste pilgern und freudig drauf warten, dass sie ankommen?
Also sagen wir mal so, ich bin ja grundsätzlich mal Optimist und Glas halb voll Typ.
Mhm.
Insofern würde ich natürlich nicht erstmal davon ausgehen, dass die Böses wollen. Aber ich bin auch nicht ein Idiot, der sofort in die Wüste da hinpilgern will und sich da hinstellt in die erste Reihe. So, ich würde erstmal Leute vorschicken.
Okay, ach so.
Und würde erstmal gucken, was da passiert. Und dann vielleicht beim 5., 6. Besuch würde ich vielleicht selber mal in die Wüste gehen. Aber das,
so, so.
Aber ich bin auch nicht grundsätzlich einer, der sagt so, ja, das ist, die müssen wir sofort wegbomben. So, weißt du, das ist ja voll Kriegsszenario. Also das macht man nicht, sondern erstmal muss man mit offenen Armen die Leute empfangen. Beim zweiten Mal weiß nicht, ob ich da darauf reingefallen wäre. Das ist ein bisschen naiv zu denken. So, ja, wird schon besser laufen beim zweiten Mal. Nee, Mann.
So geil. So, also eher so ein bisschen die feige Variante.
Nicht feige. Vielleicht nicht dämlich. Also drücken wir es mal so aus, Alter.
Okay.
Die undämliche Variante. Einen interessanten Funfact habe ich noch. Ihr kennt bestimmt alle. Habe ich schon längst vergessen, Alter, und verdrängt. Aber eine Zeit lang war ja krass gehypt. Hier Jeff Dunham, der Bauchredner.
Mhm.
Mit diesem Silence, I kill you, mit dieser Bauchrednerpole, mit dem The Dead Terrorist hier.
Ja.
Ahmed, The Dead Terrorist, ja. Genau so hieß er. Und die Augen von Ahmed sind tatsächlich aus einem Requisit von einem Alien aus Mars Attacks.
Geil.
Das heißt, wenn euch die Augen von Ahmed irgendwie bekannt vorkommen, das sind die gleichen Augen, die Aliens in Mars Attacks tragen. Und das ist, cool. Ist ganz witzig, ja. Daraus hat er die gebastelt. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man das auch.
Ich finde auch, also gerade mal dieses Kostüm von der Lady, die dann ins Weiße Haus geht. Warum sind die Leute zu Halloween nicht als sowas verkleidet?
Das wäre ein geiles Halloween-Kostüm.
Voll.
Ja, Mann.
Vor allem auch so ein bisschen Deep Cut und
ja, stimmt.
Halt irgendwie,
schon
das kannst du, also den meisten geht es ja eh nur darum, möglichst sexy auszusehen. Kannst du in dem Ding halt auch.
Ja, stimmt schon.
So, mal ein bisschen Tipp. Fürs nächste Halloween.
Mal ein bisschen was Kreativeres als die 4 Millionste Harley Quinn. Ja, ja, Mars Attacks.
So, dann brauchen wir noch unsere Punkte, oder?
Ja, dein Tipp war wieder sehr, sehr gut.
Ah ja, bist du bei 8?
Ich bin bei 8.
Okay.
Und du?
Bei 10.
Bei 10?
Ja, Mann.
Verdammte Scheiße. Doch volle 10.
Ja, yeah, love it.
Liebt Filme.
Ja, also ich meine, jetzt ganz ehrlich, bei dem Film...
What's,
ne, also,
not to like?
What's not to love, ja, wirklich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, gut, ich mag den auch, aber 10, chill doch.
Mir ist bewusst, dass das sehr großzügig ist, aber ich liebe den.
Es ist Weihnachtszeit, da ist
nee,
mal großzügig.
Es ist auch nicht mehr Weihnachtszeit, Alter.
Da spricht er vehement dagegen, dass wir jetzt noch das Ganze als Weihnachtszeit...
Also wirklich, kommt der mir immer hier mit seiner scheiß Weihnachtszeit.
Ich würde gerne die Weihnachtszeit ein bisschen extenden.
Ja, gut, machen wir das ganze Jahr Weihnachten jetzt.
Ja, Mann, jetzt sprichst du meine Sprache.
Yay! Jeden Monat Geschenke, juhu.
Geil.
Mhm. Na gut, soll ich jetzt mal einbringen oder willst du?
Oder
machen wir gleich noch einen gemeinsam.
Nee, können wir gerne, geht ja können nicht uns gerne abwechseln. Also wir können gerne... ja? Du bringst was und
okay,
da mache ich meinen später.
Richard Linklater hat dieses Jahr 2 Filme rausgebracht.
Mhm.
Der Herr ist fleißig.
Das stimmt.
Und nachdem ich ja von dem letzten, den ich von ihm gesehen habe, nun wirklich nicht begeistert war, weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Glenn Powell, oder? Das Ding.
Ja, ja, Hitman. Habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein, dass Linklater jetzt für mich durch ist und...
Nach einem Film. So schnell lässt er die Leute fallen, ja.
Nein, ey, das war halt wirklich, Also hatten wir dieses Jahr öfter, dann habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie gerade so Regisseure Filme rausbringen, wo du den Regisseur irgendwie nicht wiedererkennst.
Ja.
Und gerade weil Linklater schon echt viele Filme gemacht hat, wo ich sehr dahinter stehe und irgendwie die Fahne hochhalte, wollte ich das nochmal probieren jetzt. Und jetzt hat er dieses Jahr eben auch ausgerechnet zwei Filme gemacht, die ich beide super interessant fand. Der eine heißt Nouvelle Vague. Den werde ich bestimmt auch in absehbarer Zeit mal bringen. Aber ich fange mal an mit dem anderen. Der heißt Blue Moon. Mhm. Hast du was gehört?
Glaube nicht. Blue Moon. Nee, glaube nicht.
Okay, was sagt dir Blue Moon?
In erster Linie ist das ein Song?
Genau. So, weiter brauchst du gar nicht denken.
Okay.
Weißt du, wer den Song geschrieben hat?
Blue Moon, Silly Working. Wer den geschrieben hat?
Mhm.
Elvis.
Nein.
Nee, ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat.
Okay. Um diesen Herrn geht's nämlich.
Okay.
Lawrence Hart heißt der Typ.
Mhm.
Der Song ist also eine Ecke älter.
Bobby Vinton war das, oder?
Der nee. Ach, wer es original gesungen hat?
Ja.
Boah, Alter, da fragst du mich jetzt was. Weil das ist natürlich einer von den Songs, die unzählige Male interpretiert wurden.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der erfolgreichste, also ähnlich die Erfolgsinterpretation auch. War, glaube ich, Bobby Vinton hieß der.
Das kann gut sein, ja. Aber auch andere Songs von Lawrence Hart, die er geschrieben hat, sind sehr berühmt geworden und wurden unzählige Male interpretiert. My Funny Valentine zum Beispiel ist auch von ihm. So, also ja. Der hat wirklich große Songs geschrieben und das auch immer in Kombination mit seinem Partner. Also die haben immer im Duo gearbeitet. Der eine hat die Texte geschrieben, der andere hat die Musik komponiert. Die beiden hießen Rodgers und Hart. Und Hart ist eben Lawrence Hart und um den geht's hier. Der Film ist fast eine Art Kammerspiel und auch nur so eine krasse Momentaufnahme und tatsächlich basierend auf einer auf Briefen, die sich Hart mit einer Dame geschrieben hat. Also die haben hin und her geschrieben. Elizabeth Wayland heißt die Dame. Und die hat, die spielt in diesem Film auch eine Rolle, weil das Ganze ist jetzt aus diesen Briefen hat Linklater diese fiktive Story verfasst. Beziehungsweise nicht Linklater, sondern Robert Kaplow, der hat das Drehbuch geschrieben. Aber eben basierend auf dieser schriftlichen Auseinandersetzung von diesen beiden Herrschaften. So, das heißt, das Ganze basiert auf realen Figuren und eben auch auf diesem realen Briefwechsel.
Okay.
Aber dieser Abend, der hier im Film erzählt wird, der hat so nicht stattgefunden. Okay? Also das Drumherum ist alles wahr, aber was jetzt hier eben in diesem Film passiert, das ist erstmal eine fiktive Herangehensweise. Und zwar steigt der Film damit ein, dass wir Lawrence Hart in so einer Alter, pfeife gerade auf dem letzten Loch.
Musst du noch, dann bist du fertig für dieses Jahr.
Mhm.
Halt durch.
So, der Film steigt damit ein, dass wir Lawrence Hart schwer betrunken in so einer Gasse langlaufen sehen, umfallen sehen, dann stirbt er da.
Okay.
Dann springen wir ein bisschen zurück. Aber wirklich nur einen kurzen Zeitraum. Und dann sind wir an diesem Abend, wo jetzt der ganze Film spielen wird. So, das heißt, wir sind am 31. März 1943 und wir sehen Lawrence Hart, wie er gerade eine Show besucht hat, ein Musical, und zwar die Premiere davon, Oklahoma. Ausrufezeichen wohlgemerkt.
Da gibt es auch einen Film von.
Ja, okay, aber es ist ein wahnsinnig bekanntes Musical
ja,
und war ein wahnsinnig erfolgreiches Musical. Mhm. Ist es auch immer noch, das wird tatsächlich heute noch gespielt, also es ist krass.
Mhm.
Aber eben in den 40ern war halt die Premiere davon. So, und es ist ja wirklich Oklahoma mit Ausrufezeichen geschrieben. Und er ist bei dieser Show, guckt sich das an, wir sehen, er findet es Mörderscheiße. Seine Begleitung ist einigermaßen angetan, aber er findet es halt echt katastrophal und wir erfahren dann später auch warum, weil nach der Premiere geht er dann in diese Bar, das ist scheinbar seine Stammkneipe, er geht direkt an die Bar, begrüßt den Barkeeper, den er auch gut kennt, Eddie, gespielt von Bobby Cannavale. Lawrence Hart übrigens natürlich, wie könnte es anders sein, Ethan Hawke.
Ah, die Kollege.
Logisch.
Ach, jetzt, ach, okay, alles klar. Der sieht so ein bisschen komisch aus in dem Film, oder? So die Frisur und so. Ist das der Film?
Ja. Yeah,
also wo der so diesen Seitenscheitel hat?
Ja, genau.
Jetzt weiß ich, ja, siehst du, manchmal kann ich den Titel nicht sofort abgreifen, aber die Bilder habe ich schon gesehen daraus, ja.
Mhm. Okay. Ja, weil die haben natürlich versucht, optisch ihn so ein bisschen an Lawrence Hart ranzubringen. Und ja, da ist das schon mal eine Krux so. Es gibt einen ziemlichen Größenunterschied und das haben sie versucht zu kompensieren. Also einen Größenunterschied zwischen Ethan Hawke und Lawrence Hart. Mhm. Ne, weil, ich habe es mir aufgeschrieben, Lawrence Hart war kleiner als 1,52 angeblich. Also der war so um die 1,50, heißt es. Mhm. Ethan Hawke ist 1,79. So, und das haben die jetzt versucht über Kamerawinkel, zu großen Anzug und ne, so ein paar Tricks haben die halt hier angewendet, um ihn immer eben kleiner wirken zu lassen.
Okay.
Das kann ich vorweg schicken.
Ist dir nicht gelungen.
Das funktioniert, aber es reißt dich tatsächlich jedes Mal so ein bisschen raus.
Ach so. Okay, weil du weißt, wie er sonst aussieht.
Ja. Mhm. Und irgendwie war es auch unnötig.
War so wie Bradley Cooper in dem Ritterfilm oder was, in dem hier das Cameo von ihm. Wie hieß der denn, Mann? Hier Dungeons and Dragons.
Ach so. Ja, oder halt wie bei Herr der Ringe mit den Hobbits, weißt du? So, ja, es okay, ist halt schon. Die tricksen halt da rum und das ist. Ja, leider tut es dem Film nicht wirklich gut, weil du wirst halt dann an der Stelle immer so ein bisschen rausgerissen.
Ich verstehe das Problem.
Das ist jetzt ein technisches Ding, das soll jetzt erstmal keine große Rolle spielen.
Okay.
So, jetzt ist der also in dieser Bar, geht sofort zum Tresen und wir sehen eben, er und Eddie kennen sich schon lange und das ist eine Stammkneipe und er hat mit Eddie auch den Deal, dass er sich vorgenommen hat, an dem Abend nichts zu trinken. Bittet ihm trotzdem, und da merken wir schon, okay, trinken und Lawrence ist scheinbar eine spezielle Beziehung, so. Er bittet Eddie aber trotzdem, nachdem er ihm einen Club Soda bestellt hat, und sagte aber trotzdem, Eddie, schenk mir trotzdem einen Schnaps ein. Und stell die Flasche daneben. Mhm. So, das komplettiert das Bild. Ich möchte es trotzdem halt da stehen haben, weil das ist jetzt einfach fürs Ambiente, brauche ich das so.
Das war eine Menge trotzdem, so auf jeden Fall in einer Minute.
Ja, und es ist sowieso, wie er gleich auftritt, wie die Art und Weise, wie er spricht, wie er es liebt, sich selber reden zu hören, mhm. wie er anderen eine Geschichte erzählen will und irgendwie den ganzen Raum unterhält, der spärlich gefüllt ist. So, das ist schon gleich, finde ich, ziemlich intriguing. Also, auch da, man merkt relativ schnell, wir sind jetzt wieder bei den sehr dialoglastigen Filmen von Richard Linklater angekommen und das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt.
Okay.
So, jetzt erfahren wir eben, dass er auf dieser Premiere war von Oklahoma und das ist das erste Musical, was sein ehemaliger Partner Rogers, mit dem er diese ganzen Hits geschrieben hat, jetzt mit seinem neuen Texter produziert hat. So, das heißt, Richard Rogers hat jetzt, nachdem er fast 25 Jahre lang mit Lawrence Hart gearbeitet hat, hat er sich einen neuen Texter geholt und hat mit dem Oklahoma gemacht. Und Oklahoma wird halt nachgewiesenermaßen ein Riesenhit. Und von da an sind auch der neue Texter Oscar Hammerstein. Er und Rogers sind das erfolgreichste Songwriting-Duo geworden in der Musical-Geschichte. So, deswegen, das war nachgewiesenermaßen eine gute Entscheidung. Aber es ist natürlich, es nagt natürlich sehr an Lawrence Hart, ne? Weil der hat sich jetzt ganz als guter Freund natürlich die Premiere angeguckt, war da halt eingeladen und der versucht irgendwie eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber wir merken halt schon, innerlich zerfickt ihn das, ne? Weil er halt merkt, alle Leute feiern's, er findet's übertrieben scheiße und billig und so, überhaupt, was soll denn das? Und hier gute Laune Musical mit scheiß Cowboyhüten und so, was, so, wo ist das menschliche Dilemma und wo ist die Satire, wo ist der böse Witz und so, das ist ihm alles irgendwie zu heiti-teiti, heile Welt, so. Ja, und dann diesen Frust lässt er dann erstmal eben so ein bisschen im ganzen Raum ab, indem er halt große Reden schwingt und sich eben über das Musical auslässt. Oklahoma, Ausrufezeichen, sich auch wirklich fast eine Viertelstunde lang nur über dieses Ausrufezeichen aufregt und so meinen, das sagt schon eine Menge drüber aus, wie beschissen dieses Musical ist, dass es ein Ausrufezeichen braucht und so weiter. Ja, und wir erfahren eben so, Alkoholismus ist wohl sehr lange ein Thema gewesen und spätestens als sich der Raum dann füllt, weil dann eben auch Leute von der Premiere, noch andere Leute da hinkommen, inklusive eben auch Richard Rodgers und Oscar Hammerstein. Und er den natürlich beglückwünscht und sonst was, aber in dem Dialog mit ihm erfahren wir dann, die Zusammenarbeit hat Rodgers deswegen abgebrochen, weil er halt nicht mehr mit ihm arbeiten konnte, weil Lawrence Hart einfach schwerer Alkoholiker war. Er ist ja dann auch, wie wir zu Beginn erfahren, kurz darauf gestorben. Ne? Also er sagt halt so, so kann ich nicht mehr mit dir arbeiten. Bietet ihm aber schon auch an, trotzdem mit ihm weiterzuarbeiten, aber es muss halt anders ablaufen, sagt er. Ne? Mhm. Und die Art und Weise, wie Ethan Hawke diesen Lawrence Hart spielt, ist wirklich geil.
Ist er nicht als möglicher Oscar-Kandidat auch gehandelt?
Ich wollte es gerade sagen, weil das hat Oscar-Potenzial, was der hier macht. Weil das ist schon eine krasse Verwandlung. Ich meine, wir haben alle schon richtig viele Filme mit Ethan Hawke gesehen und so habe ich ihn noch nie gesehen.
Ja, aber es ist schon ein guter Schauspieler. Ich habe auch schon Duke Ellington gesehen und so.
Klar ist das eine Verwandlung, ne? Der hat sich natürlich, weil eben der hat halt so eine sehr hohe Stirn gehabt und dann diesen Come-Over, ne? Und so, der hat sich halt dann jetzt oben die Haare wegrasiert und so. Deswegen, Maske ist da entsprechend mitgegangen. Und wie er das spielt, das ist schon, das hat was sehr Tragikomisches und es ist, wie gesagt, sehr dialoglastig. Und wir sind schon eigentlich fast den ganzen Abend dann in dieser Bar.
Okay.
Und nachdem er sich dann ein bisschen über Oklahoma ausgelassen hat, spricht er auch sehr fasziniert eben von einer Dame. Das ist dann diese Elizabeth Wayland, mit der er dann später eben auch die Briefe geschrieben hat. Und er ist halt wahnsinnig fasziniert von der Dame. Die wird von Margot Qualley gespielt, taucht dann natürlich später auch noch auf. Und so ist das eben eigentlich dieses dialoglastige Kammerspiel, wo wir Lawrence Hart dabei zugucken, wie er halt über sein Leben sinniert und irgendwie frustriert darüber ist, dass jetzt diese Zusammenarbeit mit Rodgers nicht mehr die ist, die sie halt jahrelang war, und natürlich auch der große Frust darüber, dass er mit jemand anderem Erfolge hat, weil das ja nachgewiesenermaßen auch mit den beiden gut funktioniert hat. Aber Rodgers sich jetzt halt weiterentwickelt hat. Der taucht, wie gesagt, dann auch auf, wird von Andrew Scott gespielt, den ich irgendwie gerade auch in jedem dritten Film sehe.
Ja,
voll krass,
präsent, ja.
Super aktiv. Ja, und rausgekommen ist ein echt interessanter Film. Also, wenn man eben dialoglastige Sachen mag, dann ist das schon ziemlich geil geschrieben, wie er hier abgeht. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch was wert, dass Paul Thomas Anderson diesen Film als einen seiner Liebsten des Jahres beschrieben hat.
Mhm. Gibt schon mal ein Cosign von PTA, okay?
Ja. Und auch wieder spannend, ne, dass Ethan Hawke hat gesagt, er hat dieses Drehbuch schon vor über 10 Jahren gelesen, weil Linklater damals schon bei ihm damit ankam. Und dann gab es aber natürlich diverse Gründe, warum das nicht zustande gekommen ist. Allen voran der Grund, dass Linklater gesagt hat, Ethan Hawke war einfach noch nicht bereit, diese Rolle zu spielen.
Mhm. Musste erst noch ein bisschen reifen.
Naja gut, das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun. Also wenn er halt immer diese Situation erzählen wollte, dann musste Ethan Hawke dann ansatzweise in dem Alter sein von Lawrence Hart, als er gestorben ist. Was jetzt auch nicht ewig alt ist, ne? Der war Mitte 40 oder so. Mhm. Oder ja, ich glaube, der ist 47 oder 48 oder so.
Und also gefällt dir die Art von Film dann doch besser von Linklater als jetzt seine Comedy-Ausflüge?
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, das hat mir schon echt gut gefallen. Vor allem gibt es dann auch so, also neben jetzt unserer Hauptfigur, die es real gegeben hat, und auch diese Elizabeth, die es real gegeben hat, und die sämtliche andere Figuren, sind hier schon auch so ein paar Sachen eingebaut, die halt noch mehr einen realen Bezug haben. Es gibt zum Beispiel diese Begegnung mit einem kleinen Jungen. Dieser Oscar Hammerstein, der neue Texter, hat dann so einen kleinen Jungen dabei. Und der kleine Junge, er sagt, hey, das ist so ein Nachbarsjunge bei mir, und der wollte unbedingt mitkommen, weil der ist so krasser Musical-Fan und der ist irgendwie ein laufendes Musical-Lexikon. Und der Kleine drückt dann den Lawrence auch irgendwie einen Spruch, weil er ihn irgendwie korrigiert mit irgendwas und so weiter. Und dieser kleine Junge ist Stephen Sondheim. Mhm. Du weißt, wer Stephen Sondheim ist.
Ja, der Regisseur. Stephen Sondheim, warte mal.
Der hat West Side Story gemacht und solche Sachen.
Ach so, ja, stimmt.
Musical, also auch im Musical ein großer Name. Aber er trifft auch noch einen Regisseur, nämlich George Hill.
Mhm.
Den kennst du.
Kann ich jetzt nicht abrufen, welche Filme er gemacht hat, George Hill.
Na, hier, der Clou ist von George Hill.
Das war ein George Hill. Yeah. Ja, okay, alles klar. Ich
wusste, Butch Cassidy und sowas, ne? Also,
ja, okay.
Vor allem das Schöne ist halt, weil da ist dieser George Hill, als er ihn trifft, ist der noch wahnsinnig jung. Und die unterhalten sich kurz darüber, was er für Filme machen will, und er will halt irgendwelche Romanzen und Liebesfilme machen. Und Lawrence Hart rät ihm, sich auf Freundschaften zu konzentrieren.
Oh, der hat ja Newman und Redford
eben
ein paar Mal inszeniert. Okay.
Und das ist halt sowohl bei Butch Cassidy als auch bei der Clue natürlich stark zum Einsatz gekommen. Klar. Da steht Freundschaft fast im Mittelpunkt. Und so gesehen ist das halt ganz cool, weil du hier und da so Hinweise auf reale Dinge eingestreut hast, ne? Und unabhängig davon, ob man das jetzt blickt oder nicht, es ist halt einfach geil, Ethan Hawke dabei zuzugucken, wie er diese Rolle füllt und was es für eine tragische Figur ist eigentlich auch, weil der ist so wortgewandt und hat so eine geile Art, sich auszudrücken, aber ist halt ein 1,50 großer, hässlicher Dude, weißt du? Der auch bisexuell ist, und weil er sagt irgendwie, ich liebe alles und jeden, weil er sagt, wenn ich irgendwie über Emotionen schreiben soll oder Emotionen zu Papier bringen soll, die mit denen jeder was anfangen kann, also da muss ja auch irgendwie die ganze Welt in mir drinstecken. Ich muss ja mit jedem irgendwie empathisch sein können und so weiter, weißt du? Also wie soll ich mich irgendwie auf eine Sorte Mensch beschränken in meiner Liebe?
Mhm.
Ja, also ist ein cooler Film. Wirklich, bin gespannt, also das hat jetzt natürlich mit den Awards vor den Oscars viel zu tun, ob der dann schlussendlich da landen wird. Ich glaube, es ist ein Longshot, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so zum großen Favoriten wird hier. Aber rein spielerisch.
Also ein Darsteller aus Oscar-Nominierung könnte abspringen.
Also es wäre fair, weil ich habe jetzt mal so rein spielerisch dieses Jahr wenig gesehen, wo ich sage, ey, auf jeden Fall musst du den Oscar nominieren. Also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Johnson in Smashing Machine siehst, ne, da gibt's ja auch Gerüchte, dass das unter Umständen für eine Nominierung reichen könnte und so, weil der jetzt halt auch bei den Verleihungen davor so ein bisschen aufgetreten ist hier und da.
Okay.
Das fände ich wiederum echt ein Stretch, ne? Also jetzt gemessen an dem, was Ethan Hawke hier macht. Mhm. Weil er das wirklich gut spielt, Alter. Und es ist wirklich keine einfache Rolle, weil der hat halt zum Teil seitenlange Monologe, die der da führt. Und er verpackt die halt so, als wäre das wirklich, als würde das im Moment entstehen. Und macht er wirklich gut.
Ja, cool. Bin ja Fan von Ethan Hawke insofern.
Ja, ich auch sehr. Und das hilft natürlich enorm. Wenn du mit ihm hier was anfangen kannst, dann hast du mit dem Film eh schon gewonnen, ne? Weil er führt dich durch die komplette Show. Mhm. Geht eine Stunde 40 das Ganze. Ist Rated R, weil er sich, glaube ich, dann doch mit dem einen oder anderen Ausdruck verbal wahrscheinlich im Erwachsenenraum bewegt, aber darüber hinaus ist es jetzt nicht so, als käme hier irgendwie Blut oder viel nackte Haut zum Einsatz.
Hm. Okay.
Ja, ist eine Empfehlung. Blue Moon.
Nice.
Und ich meine, wie krass, Alter, wird so, ne? Da gab es ja früher so mehrere Typen, die dann so. Das ganze Portfolio waren gefühlt Hits ohne Ende. Aber ich meine, das sagt er auch an einer Stelle, dass er schon den Anspruch hatte, Dinge zu schreiben, die ihn überleben. Ne? Und ich meine, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, dass irgendwie 80 Jahre später seine Songs immer noch eine Rolle spielen.
Hat er geschafft, aber.
Das ist schon krass. Also vor allem überleg mal, welche Leute sowas wie My Funny Valentine gesungen haben und so. Das waren auch die krassesten.
Hast du recht, ja.
Schon geil.
Sehr cool.
Ja.
Ja, aber der Name dahinter ist natürlich, das ist natürlich so geil am Film, dass er auch mal so einen Leuten ein Gesicht geben, weißt du?
Ja, eben, weil wer kennt schon Lawrence Hart,
eben,
ne?
Ja. Ja. Hm. Interessant.
Na, Bobby Cannavale natürlich auch immer echt cool. Hm. Bei Margaret Qualley, ich bin ja immer noch so ein bisschen von der Fraktion.
Bist du noch nicht ganz warm geworden?
Nee, also was heißt nicht ganz warm? Es gibt Filme, wo ich die ganz gut fand, aber es gibt einfach mehr Filme, wo ich die nicht gut finde. beziehungsweise einfach, ich finde, die wird zu hoch gehandelt für das, was die kann.
Die ist aber auch so krass, also in jeglicher Hinsicht für mich Annie McDowell, weil Annie McDowell war damals auch wahnsinnig schön in den 90ern und so und hat in großen Filmen mitgespielt, war aber für mich auch nie die Riesenschauspielerin, wo ich gesagt habe, so die wird mal Oscar nominiert oder so. Und Margaret Qualley ist ähnlich, die ist auch immer schön und grazil und so und alles und kriegt geile Rollenangebote. Ist auch immer irgendwie, wie du so schon sagst, zweckdienlich, weißt du, die macht immer eigentlich einen soliden Job, aber jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, ohne sie wäre der Film jetzt um einiges beschissen.
Nee, aber ich habe die halt wirklich schon jetzt in ein paar Filmen gesehen, wo ich wirklich der Meinung bin, das wäre spielerisch viel besser gegangen und wo sie auch einfach, das war das Schlimmste, Alter.
Den fand's nicht gut, das weiß ich noch. Aber deswegen, gut, in The Substance also, und so hat sie schon gut gegengehalten, so ist es nicht. Also, die hat ja schon Potenzial.
Weiß ich nicht, ob das nicht schon erschöpft ist. Also ja, werden wir sehen. Aber ich finde eben, eigentlich dreht die viel zu viel für das, was sie kann.
Hartes Urteil. Okay.
Naja, weil es einfach bessere Leute gibt, die das halt besser füllen würden, so eine Figur. Aber gut, die hat den Hype und damit ist klar, dass sie solche Jobs kriegt. Gibt's ja einige in letzter Zeit, finde ich. So würdest halt Schauspielerinnen und auch junge Schauspieler, so wo du denkst, so, Digga, die so.
Würdest du das in der Sweeney auch Hype haben?
Von der habe ich zu wenig gesehen.
Zu wenig gesehen, weil ja, die ist ja ähnlich.
Also ich wollte mir Christy unbedingt angucken.
Den will ich auch noch sehen, ja. Wo sie die Boxerin spielt. Mhm.
Zumal die da ja auch, natürlich hat sie das in der Promotour im Volley genommen, zu sagen, hey, wir haben uns da halt echt aufs Maul gehauen und so, ne? Also ist quasi jeder Schlag ist echt und bliblablub.
Aber es ist halt so, also wenn du Euphoria gesehen hast, das ist schon, also die schauspielerisch ist das schon eine Tour de Force für die junge Darstellerriege aus der Serie. Insofern
war sie auch bei Euphoria?
Ja, die war im Hauptcast. Insofern, ach, okay. Da ist sie ja zum ersten Mal.
Ich fand sie bei White Lotus echt gut.
Stimmt, war sie auch gut, ja.
Aber ich glaube, ansonsten habe ich nichts von ihr gesehen, wo die mir groß in Erinnerung geblieben ist.
Ja, gucken wir mal. Das ist ja alles noch eine sehr junge Riege. Also
ja, klar.
Da werden wir sehen, wo die in 10 Jahren stehen und so.
Ey, wäre auch so ein Jacob Elordi, weißt du? So, ich finde den okay, aber ich habe noch nichts von dem gesehen, wo ich irgendwie denke, ach, okay, das rechtfertigt, dass der diesen Status hat.
Nee, da war ich auch noch nicht.
Und ja, fair enough, er wird halt als der heißeste Typ in Hollywood gehandelt. Mhm. Sei es drum, so, dann ist ja fein. So, er und Austin Butler und Co. Ist ja auch logisch, dass es Typen gibt, die halt aufgrund ihrer Looks irgendwie besetzt werden. Aber dass das dann immer gleich irgendwie auch mit so einem großen Schauspieler gleichgesetzt wird, da, nee, also.
So schnell springt er die nicht auf den Zug.
Nö, weißt du, weil es, also, das war ja früher auch schon so. Es gab Leute, wo du halt gesagt hast, ja, mein Gott, die sehen halt gut aus und deswegen werden die besetzt.
Ja, klar.
Und dann gab es halt Leute, wo du sagst, ja, okay, die sehen nicht nur gut aus, sondern spielen dann auch richtig was. Krass. Ja, so ein Heath Ledger oder so, weißt du?
Ja, manchmal hat man the whole package und manchmal eben halt nur eine Seite. Hast vollkommen recht. Manchmal ist halt nur die Optik und du denkst, ja, gut.
Und bei Austin Butler bin ich noch eher so da, dass ich denke, der kann schon richtig spielen. Also der hat ja schon auch bewiesen, dass er nicht nur gut aussieht, sondern dass der auch wirklich spielen kann. Aber eben bei Jacob Elordi.
Nee, da bin ich auch noch nicht. Der ist ja auch so ein Euphoria-Cast. Bei dem zum Beispiel war ich jetzt nicht so weggeflasht während der Serie, aber so Leute wie Zendaya und Sydney Sweeney und wie sie alle heißen, also so gerade die weibliche Riege aus der Serie, die ist schon gut.
Naja, wobei bei Zendaya weiß ich jetzt auch noch nicht. Habe ich spielerisch auch noch nichts gesehen, wo ich sage, das hätte niemand anders so gemacht.
Hat es auch außerhalb der Serie jetzt so in den Filmen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es jetzt so, alles was ich da gesehen habe, war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ist jetzt krass. Aber da ich jetzt die Serie kenne, weiß man schon, dass da Potenzial drin ist, schauspielerisch.
Okay.
Aber ja, Jacob Elordi auch außerhalb nicht so doll.
Ja. So, Punkte.
Gerne.
Zu Blue Moon 6,9 auf IMDb, Metascore bei 78. Das ist schon richtig gut. Letterboxd 3,7.
Einer von denen. Bisschen Pengi-Pengi und bisschen Witzi-Witzi und bisschen halt Lusti-Verwickli. So aus dem Genre, oder?
Richtig viel Pengi-Pengi.
8,5?
Ist das eine Frage oder ist das ein Tipp?
Beides. Weil du wirst ja die Frage sicher gleich beantworten.
Ja, bist ein bisschen drüber. Ich bin mal 8.
8 sind es noch. Schade. Bin ich ein bisschen drüber.
No.
Die Masse-Tags. Kommt schon, die hochgezogenen Augenbrauen.
Ja, du.
Warum schicken wir dich nicht zum Schönheitschirurgen? Da kannst du das einfach gleich so fix machen. Da musst du das nicht mal selber machen.
Ich glaube, da musst du gar nicht mehr zum Chirurgen. Ich glaube, sowas kannst du mittlerweile echt mit Botox machen.
Ja, stimmt, ja. Bewegt sich da oben nicht so viel. Ja. Du musst nicht mehr so viel selber machen.
Super.
Alright, kommen wir zu einem weiteren Auftragsfilm.
Guck ich einfach die ganze Zeit überrascht.
Und ich bin überrascht, warum du so überrascht guckst. Ich würde mal sagen, reden wir über Marcy's Dear Mr. Gacy.
Oh ja.
Aus dem Jahre 2010. Mhm. Und verliert man darüber ein paar Worte und wir müssen erstmal Punkte raten.
Ja.
Jetzt weiß ich aus Insiderkreisen, dass du den auf Deutsch gesehen hast. Zwangsläufig. Weil wir hatten ein bisschen ein Terminproblem. Ich hatte die Scheibe von Dave und Lee musste den streamen auf Amazon. Und das ist eins der großen Kritikpunkte, dass Prime halt öfter mal auch nur Filme in der synchronisierten Fassung anbietet. Und das ist natürlich scheiße.
Ja, aber tun sie ja nicht in dem Fall. Sie bieten, also weißt du, das war ja die Krux. So, ich hatte die Möglichkeit, mir mit meinem Prime-Abo den in der deutschen Fassung, ich glaube, die ist ab 16, eben in der Synchro-Fassung anzugucken.
Ach, die ist dann auch noch gekürzt, oder was?
Ich weiß, ja, anscheinend.
Weil ab 18 ist eigentlich der Film.
Ich weiß. So. Okay. Und dann gibt's den auf Amazon aber nochmal, steht groß OV dran und da ist auch ein rotes 18er-Logo und man muss den leihen für 3,99.
Okay.
So, und weil ich den natürlich auf Englisch sehen wollte und dachte, ja, dann natürlich auch die ungekürzte Fassung, logisch. Nachdem du hier ja einfach die Blu-ray mitgenommen hast, ohne Bescheid zu sagen, dachte ich...
Ausländer. Nimmt alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja,
aber wirklich. Zukünftig hier alles festgeklebt. Naja, jedenfalls war ich ja jetzt unter Zugzwang und habe dann eben gedacht, ja gut, dann, wenn schon, dann leihe ich mir jetzt die Nummer für 3,99. Für sowas haben wir ja auch Supporter.
Richtig so.
Also habe ich das gemacht. Und dann gucke ich vorher echt extra noch dreimal, weil wir das ja schon ein paar Mal hatten, dass da irgendwie dran steht, verfügbare Sprachen, Deutsch, Englisch, hast du nicht gesehen und am Ende guckst du es und dann ist halt nur Deutsch. Also habe ich bei der OV-Fassung extra nochmal geguckt, was da an verfügbaren Sprachen steht. Und dann steht weder, da stand kein Deutsch, sonst was, da stand nur englische OV-Fassung mit englischen Untertiteln. Und ich dachte, ja super, nehme ich. Leider Sting, mach's an und es ist Deutsch.
Das ist schon eine Verarsche.
Und ich versuche die Sprache umzustellen und dann wählst du unten das Ding an und da steht halt nur Englisch, Alter. Und du kannst nichts umstellen und er gibt dir an, dass du den gerade auf Englisch guckst und ich höre aber die ganze Zeit einen deutschen Film.
Ja, das kannst du dir aber auf jeden Fall zurückholen, das Geld. Also,
ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn das so angegeben ist und so weiter und das ist nicht der Fall, dann kriegst du das auf jeden Fall zurück, erstattet. Die sind da super kulant.
Ja, gut, stimmt. Bei Amazon kriegst du ja alles zurück. Aber ja, das sollte ich dann, weil das ist jetzt die Frage, ob ich deswegen 3,99 anfangen, E-Mails zu schreiben. Ne? Aber
ja, kann man, schon Prinzipsache, kannst du schon machen.
Ja, aber das ist halt wirklich.
Guck mal, so geht ja mit eurem Geld um, ja.
Und es gab dann also keine englische Fassung, es gab keine Untertitel. Also nicht, dass ich die gebraucht hätte bei einer deutschen Fassung, aber halt auch das war nicht vorhanden, obwohl es vorher dran stand.
Schon erbärmlich.
Und deswegen, also manchmal.
Ah gut, Untertitel hatte die Scheibe auch nicht, die war schon auch eher billiger Natur.
Mhm.
So, wenn du das Menü aufgerufen hast, hast du schon gemerkt, es ist kein großer Film, aber zumindest konntest du die OV-Sprache anwählen.
Ja.
Ja.
Ja, aber da hast du auf jeden Fall recht, die Synchro hat der Sache nicht unbedingt gut getan.
Ja, deswegen muss man natürlich mit einkalkulieren, weil das, glaube ich, jetzt kein Hollywood-Blockbuster ist, der jetzt mit krassesten Synchronsprechern jetzt daherkommt, sondern kann mir vorstellen, dass die ähnlich günstig war.
Dann hau mal einen Tipp raus.
Deswegen 4.
Okay. Sag ich auch.
Okay. Ja, dir Mr. Gacy für Marcy. Das hört sich ja erstmal nicht so gut an. Von Regisseur, also nicht Marcy. Nicht so gut an. Ich meine die Punktevergabe.
Oh, Marcy. Das hört sich nicht gut an.
Ja. Svetozar Ristovski heißt der Regisseur und das ist ein waschechter Mazedonier, der diesen Film hier inszeniert hat. Und als Autoren gelistet sind einmal Jason Moss, der hat seine so geschehenen Erlebnisse tatsächlich zu einem Buch namens The Last Victim verfasst, zusammen mit Jeffrey Kotler. Und zum Drehbuch machte das Kelly Madison. Und es dreht sich hier sehr viel um den Serienkiller John Wayne Gacy. Der hat 33 Menschen vergewaltigt und umgebracht, alles junge Männer. 28 Leichen davon wurden halt begraben unter seinem Haus gefunden, das sehen wir auch direkt am Anfang des Films. Und dann wird er praktisch inhaftiert. Die Strafe, die er kriegt, lautet 21 Mal lebenslang und 12 Mal Todesstrafe. Das ist auch absoluter Rekord in der Kriminalgeschichte Amerikas. Also so viel hat noch nie jemand bekommen. Und diesen Herrn, der jetzt im Knast einsitzt und auf sein Todesurteil wartet, wird gespielt von William Forsythe. Und das ist auf jeden Fall kein Unbekannter, weil den habe ich gesehen in Es war einmal in Amerika. Das war der Sheriff in The Devil's Rejects. Boardwalk Empire haben wir ihn gesehen als Fleischer und so und hat beeindruckende 192 Credits.
Also der war ja auch in den 80ern und 90ern echt
unterwegs. Hat definitiv eine Menge gemacht. Aber jetzt nicht nur Hochglanzproduktion, sondern war sich auch nicht zu schade, in kleineren Filmen zu spielen, wie man hier zum Beispiel sieht.
Nee, klar, 160 Credits, klar hat der nicht nur geile Sachen gemacht.
Eben, ja. Aber noch beeindruckender, die Hauptfigur von Jason Moss wird passenderweise gespielt von Jesse Moss. Und der ist Jahrgang 83 und der kommt auch auf 173 Credits, Alter. Also viele Sprechrollen auch dabei gewesen, weil der auch so Animationssachen gemacht hat und so.
Ja.
Aber Digga, für sein Alter war der schon auch wirklich fleißig.
Mhm. Ja, Jahrgang 83, das ist da schon eine Menge zusammengekommen, ja.
Definitiv. Und dieser Film spielt 1993 und besagter Killer Gacy ist praktisch inhaftiert und unsere Hauptfigur heißt Jesse. Und Jesse studiert Kriminologie und will praktisch für seine Diplomarbeit über Gacy schreiben. Aber sein Professor sagt zu ihm, ich sehe, du hast eine Faszination für Serienkiller und alles schön und gut, aber das wurde schon tausendmal gemacht, eine Diplomarbeit über irgendwelche Serienkiller zu schreiben. Ich würde dir empfehlen, nur wenn du einen kreativen Ansatz wählst oder irgendwie was Neues zu erzählen hast, dann kannst du darüber dein Diplomarbeit schreiben. Andererseits ist es vielleicht etwas, was ich schon tausendmal gesehen habe. Also insofern gibt er ihm diesen Tipp. Und dann reagiert Jason so, dass er quasi Gacy kontaktiert im Knast und schreibt ihm einen Brief. Und so fangen die an, sich per Brief dann immer auszutauschen. So entsteht halt eine Brieffreundschaft zwischen dem Serienkiller und dem Kriminologiestudenten. Und dann versucht dieser Kriminologiestudent natürlich auch irgendwie in Gacys Kopf zu kommen, indem er ihn dann auch so, wenn er sieht natürlich, dass er so auf junge Männer abfährt und dass er so eine bisexuelle Vergangenheit hat. Also schickt er ihm irgendwie so oben ohne Fotos, wo er sich halt hinstellt und ablichten lässt und ihm die Fotos schickt, dass er dann praktisch ein Bild dazu hat. Und spielt so ein bisschen mit dem Feuer, möchte ich mal sagen, weil wenn du dich natürlich mit dem Teufel einlässt oder wenn du mit dem Teufel tanzt, dann hat das natürlich gewisse Konsequenzen, weil irgendwann ist er so ein bisschen in diesen dunklen Welten unterwegs und das zehrt auch privat an ihm, so würde ich es mal ausdrücken. Und das hat auch Konsequenzen auf sein Privatleben, auf seinen Umgang mit seiner Family, auf den Umgang mit seiner Freundin und alles, was dazugehört, weil er irgendwann zu fasziniert ist von diesem inhaftierten Killer. Ich würde es mal so ausdrücken.
Mhm.
Würdest du da noch was hinzufügen oder was die Story angeht?
Ja, er hat noch eine Freundin, ne? Das Verhältnis leidet natürlich auch ein bisschen unter seinem Plan.
Ja, habe ich erwähnt gerade.
Und sonst? Nee, also.
Ja, ich habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass so Serienkiller-Geschichten ich immer cool fand und dass ich auch so eine Faszination hatte. Jetzt nicht so pervers wie er hier, aber schon so, dass ich mich interessiert habe, was haben die gemacht? Ich habe dieses Lexikon, wo drin steht, so wie viel haben die wann wo umgebracht, zu welcher Zeit. Und ich wusste natürlich, dass John Wayne Gacy der Typ ist, der im Clown-Kostüm dann irgendwie auf irgendwelche Karnevalmärkte gegangen ist und dann so irgendwie so und da so die Leute erstmal zum Lachen gebracht hat, indem er so ein lustiger Clown ist und dann das aber ausgenutzt hat, irgendwelche Streuner und Stricher dann irgendwie mit zu sich nach Hause zu nehmen und die dann abzumetzeln. Also er ist halt der Typ in dem Clown-Kostüm, was auch schon in verschiedenen Serien und Filmen, wo es hieß so, ja, Gacy war halt das Vorbild so für den Clown aus American Horror Story und wie sie alle heißen. So.
Okay.
Das war mir natürlich bekannt, aber so die Geschichte im Knasten mit diesem Jungen, dass er mit dem eine Brieffreundschaft hatte und dann das war mir natürlich neu. Also die Story kannte ich jetzt nicht aus dem Film. Und ist auch ein bisschen tragisch geendet, weil, weiß nicht, ob wir das schon erwähnen können, aber ist ja kein Spoiler auf den Film bezogen, oder?
Wie das Ding endet?
Naja, wie der Autor letztendlich geendet ist, weil, erwähne ich jetzt mal, weil Jason Moss ist dann später tatsächlich Anwalt für Kriminologie geworden und hat dann praktiziert, hat sich aber dann irgendwann, 2006 hat er sich, glaube ich, umgebracht. Und ist mittlerweile gestorben, Todesursache Suizid. Also insofern könnte man jetzt mutmaßen, ob die Dämonen immer noch in ihm genagt haben oder ob es jetzt andere Gründe hat, aber auf jeden Fall hat er sich dann irgendwann umgebracht.
Ja.
Und das ist letztendlich die Story von dir, Mr. Gacy. Und also mein Vorteil bei diesem Film ist, ich mag halt Serienkillerfilme und ich mag halt so die Stoffe, die sich darum drehen. Und der ist halt ein bisschen low budget. Das heißt, der ist ein bisschen holprig inszeniert, der ist nicht immer gut gespielt. Aber ich wusste dann trotzdem noch aufgrund der Thematik, wusste ich den dann schon irgendwie zu schätzen. Und bin dann einigermaßen durchgekommen. Auch wenn ich gesagt habe, wenn das jetzt ein bisschen besser gemacht worden wäre oder wenn das jetzt ein besser gespielterer Film wäre. Ich finde, William Forsythe fand ich ganz geil als Gacy so im Knast. Der hat ihn ganz gut gespielt. Ich fand auch den der Bursche, der hat Jason Moss gespielt, der Jesse Moss, fand ich auch solide. Insofern war der jetzt für mich nicht weltbewegend, aber der war jetzt auch nicht so richtig scheiße, der Film. Da war ich jetzt von meinem Fazit, bevor wir jetzt zu dir kommen. Jetzt war bei mir natürlich diese Fehlerquelle Synchro war nicht mit drin. Mhm. Aber trotzdem war natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Billo und nicht ganz so geil. Aber die Story an sich, dass er da immer weiter versinkt in dieser dunklen Welt und sich dann abschottet von seiner Family und so und dann selber total abdriftet und gar nicht mehr ans Telefon rangehen will und so.
Ja, aber das... Also ich habe mit der Story schon...
Es war ein bisschen TV für
große... Der war hallo, er. Ja, also ja. Mal davon abgesehen, dass das aussieht wie die schlechteste CSI-Folge oder so Medical Detectives.
Ja,
oder
ja,
sonst.
Auf jeden Fall.
Ich habe mich sofort irgendwie nachts auf Vox gefühlt.
Das hatte die Optik von so einer Criminal Minds-Folge auf jeden Fall.
Ja. Ist wirklich schlimm.
Ja, das stimmt.
Dann mit diesen Übergängen, dass du halt so Weißblenden hast mit so Blitzgeräuschen drunter und so. Digga. Also wirklich schwierig inszeniert. Auch echt schwierig gespielt zum Teil, noch schwieriger synchronisiert. Also da kam eins zum anderen, ey. Und dann aber wirklich, also ich finde, das Drehbuch muss man schon ankreiden, weil auch wenn das vielleicht interessant ist, dass der Typ so eine Vita hat, ne, also wie viel der da umgebracht hat und so weiter. Aber ich finde, der Film erzählt überhaupt nicht gut, was die Faszination ist. Für Jason Moss, sich da so ausgiebig mit zu befassen, dann erzählt sich mir nicht, was er für eine Entwicklung durchmacht. Das kommt dann, da kommen Dinge so plötzlich, dass sich mir das einfach nicht erzählt. Also sie findet es zum Teil wirklich so an Haaren herbeigezogen.
Also die Faszination für Gacy kommt sicher jetzt auch wegen dem Jahrgang raus, so, weil das war jetzt wirklich die Zeit, wo er präsent war in den Nachrichten und so und wo es dann hieß, so,
ja, ja.
Er wartet auf seine Todesstrafe, da gab es gerade dieses Gerichtsurteil und so. Das heißt, dass er das fasziniert verfolgt,
ja,
und so.
Er deswegen, beschäftigt sich im Studium damit, das ist alles fein.
Aber er hat
fein.
Sich auf ihn fokussiert und nicht das, auf andere. Das ist halt,
ja,
Zeit
das ist ja auch, naja, das, mein Gott, also, ne, ich finde, am Anfang kann man irgendwie auch noch raussehen, dass der sich wahrscheinlich denkt, hey, dadurch, dass der Fall jetzt gerade so einen Hype hat, ist es vielleicht, bietet sich's an, dass ich mich mit dem befasse und so weiter. Und wenn ich da halt noch einen Schritt weiter gehe als meine Kommilitonen, indem ich den kontaktiere und so, dann habe ich da unter Umständen irgendwie halt einen Pluspunkt und, weißt du, kann da irgendwie ein bisschen Furore machen an der Uni, indem ich da halt was Krasses mache und so.
Ja.
Also so dieser Ansatz, den verstehe ich noch. Aber wie weit der geht und warum er das macht, erzählt sich halt null. Erst recht nicht, dass er nicht dann auch entsprechend reagiert, als es halt, ich meine, irgendwann wird er halt angerufen von Gacy so und der hat ihm seine Nummer nicht gegeben. Das wäre doch der Moment, wo ich vielleicht mal ein bisschen was anders mache als bis dahin. Oder? Also ich meine, das wäre doch ein Moment, wo man sagen könnte, so, Moment mal, vielleicht ist das doch nicht so ganz ungefährlich, was ich hier mache, weil wie zur Hölle ist der an meine Nummer rangekommen, dann
ja.
Musst du einfach auch denken, wenn der Typ meine Nummer in Erfahrung bringen kann, dann wird er auch andere Dinge aus meinem Leben in Erfahrung bringen können. Warum denkt er? Also,
aber dann wird er doch panisch in diesen Momenten. Also er reagiert doch
ja,
dann.
Ja, aber doch nur in die falsche Richtung so. Und das ist eben wieder alles so Mittel zum Zweck in der Inszenierung, finde ich, dass das halt einfach nicht zu Ende gedacht ist. Fand ich super nervig, echt. Das ist, weil er sich mörderblöd verhält.
Ja,
und dann sieht's scheiße aus dabei und dann ist es halt echt noch schlimm synchronisiert, Alter. Das war alles wirklich nicht geil, ey. Ich hab's echt gehasst.
Du hast es gehasst?
Ja, Mann.
Okay, das ist hart. Ja, ich hab's nicht gehasst. Also so schlimm war's definitiv nicht, aber ich fand's jetzt auch nicht so richtig geil, sondern das war für mich halt so, war halt wirklich so eine CSI-Folge oder so, also so über einen Typen, der halt irgendwie einem Serienkiller schreibt. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber jetzt der Megafilm war es definitiv nicht. dazu war er ein bisschen zu holprig.
Naja, also ich finde, da ist, wie gesagt, an Drehbuch und Regie schon einiges schiefgelaufen.
Ja, er war halt so ein bisschen, also für mich war die Hauptfigur so ein bisschen hin und her gerissen, weil er ja einerseits auch fasziniert ist von dem und ja dann den Kontakt ja auch sucht zu dem, weißt du, und deswegen, deine Kritik ist ja sehr rational, dass du sagst, ja, pass auf, hier musst du doch merken, sodass es hier gefährlich wird. Ich meine, der hat ja auch seine Familie oder seine Freunde und so weiter, redet ja auch über ihn ein. Sag mal, siehst du, was du hier machst, dass du hier Nacktbilder an deinen Serienkiller schickst?
Ich kritisiere nicht, was der Typ macht.
Okay.
Ich kritisiere, dass der Film mir nicht glaubhaft erzählt, warum er das tut.
Ach so, die Entwicklung ist ja, okay.
Da sind Sprünge drin, wo du halt denkst, okay, also es fehlt halt alles. Der ganze Weg dahin fehlt halt komplett.
Ja, das ist
halt
das, was ich wahrscheinlich unter holprig deklariere, wo ich sage, so, ja gut, in der Hinsicht war er halt nicht so, war keine Hochglanzproduktion. Fandst du William Forsythe auch schlecht als Killer, oder?
Naja, der war halt auch ziemlich scheiße synchronisiert, oder?
Ach so, hilft natürlich nicht. Naja.
So nee, weil dadurch waren halt so seine Stimmungswechsel, die ja dann gerade im späteren Verlauf auch dazukommen, so, das war halt dadurch auch voll weird, Alter, weil es einfach mit der Synchro wirkte das irgendwie echt strange, Mann.
Na, der hat es schon ganz gut gespielt, wie ich finde.
Ja?
Im Original fand ich den schon okay. War gut besetzt.
Dann fand ich den Look halt auch wirklich schlimm, Alter.
Ja.
Das Color Grading. Ich war so überrascht, als ich dann jetzt in der Recherche festgestellt habe, der ist ja von 2010, Alter.
Hätte auch so ein 2000er Film sein können.
Ey, aber hallo, ich hätte den, also rein vom Color Grading her, hätte ich den Anfang 2000er verordnet.
Ich konnte auch nicht rausfinden, wie viel er gekostet hat.
Dass du so Hauttöne hast, die schon Richtung weiß gehen, also so literally weiß. Das
ja,
ist
ja.
Schon.
Stimmt schon. Hat halt schon wirklich TV-Optik, aber an sich von der Story war der auch. Für mich war der okay.
Naja, fett für dich.
Naja.
Für mich war es dann doch eine harte Zeit.
Oha, eine harte Zeit gleich.
Naja. Dear Mr. Gacy. Hat Marci was dazu gesagt, was so der Ansatz war? Also war das einfach, um deinen Serienkiller Phantom zu füttern? Nee, oder?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt jeder weiß, aber...
Das hast du ja schon oft gesagt.
Aber zumindest... Hat er ihn gut, also was heißt gut, er hat ihn 3,5, glaube ich, bewertet bei Letterboxd, was schon sehr stabil ist. Und Dennis hat ihn, glaube ich, Dennis war eher in deiner Region, ich glaube, der war bei 2 Sternen. Und dann habe ich hier noch einen Kandidaten, der den auch mit 3,5 bewertet hat. Also ist so, den haben nicht allzu viele gesehen. Und ich glaube, bei 2 von denen, die waren eher im unteren Bereich und die anderen beiden haben dem, glaube ich, 3,5 gegeben. Und einer davon war Marci, insofern fand er den definitiv nicht schlecht.
Also vielleicht... profitiert dieser Film halt auch stark davon, wenn man sich mit dem Gacy und seinem Schaffen, um es mal so zu nennen, irgendwie schon ausführlicher beschäftigt hat. Weil ich wusste all das nicht, wie viele Leute der unter seiner Hütte begraben hat und sowas. Ne? Das kriegt man ja nur so häppchenweise im Film auch mit.
Ja, aber wenn du grundsätzlich so diesen Film in geil hättest, weißt du, mit einem richtig guten Jungstar, mit, keine Ahnung, mit einem Daniel Day-Lewis als Gacy oder sonst was, ich übertreibe jetzt mal so, weißt du, und dann hast du so einen Typen, der so Briefkontakt mit ihm und dann verspinnt er sich immer weiter in diese Welt und das ist geil erzählt und es ist cool, cooles Drehbuch geschrieben,
ja,
und gute Leute dahinter.
Das könnte super sein, natürlich.
Dann könnte das ein krasser Film werden, also der Stoff ist schon nicht schlecht.
Ja, ja, klar.
Aber so ist natürlich dieser Flashback, weißt du, wo er diesen Anhalter da mitnimmt und so diesen Streuner. Das wirkt halt wirklich so wie so eine Medical Detectives Folge oder eine von diesen Vox. Also der Vergleich mit Vox ist tatsächlich gut.
Ich habe mich nachts auf Vox gefühlt, wirklich. Das wirkt ganz strange.
Voll. Das ist ein guter Vergleich. Na gut, Marci, Mensch.
Ja, sorry.
Ja, kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb 6,4, ein Metascore gibt's nicht. Letterboxd insgesamt 3,1. Ja. Von mir noch eine 6.
Wow.
War okay. Ich habe mich jetzt noch nicht gelangweilt, insofern. Deswegen dann doch noch relativ versöhnlich herauskommen.
Okay.
Bei dir?
2.
2. Da waren wir ja beide daneben.
Ja.
Krasser Shit.
Ja, es war wirklich, wirklich nicht gut.
Ja, gut. Dear Mr. Marci.
Sorry dafür, hey.
Passiert, ja. Ab und zu konnte ich ja, ich erinnere mich an Almodovar, das war auch ein Marci-Film.
Ach ja.
Da warst du ja persönlich, ja. Also so die Good Cop und Bad Cop-Rollen wechseln bei uns beiden auf jeden Fall. Was den,
ja, ist doch schön.
Was diesen Supporter angeht. So. Okay, dann bringe ich mein eigenes Projekt.
Ja.
Und jetzt muss ich mal ein bisschen Hype Train machen, weil ich habe mir tatsächlich eine Miniseries angeguckt und eine der meistgestreamten Netflix-Serien des diesmaligen Monats Dezember und relativ frisch hochgeladen. Es geht um die Miniseries Sean Combs The Reckoning. Die habe ich mir angeguckt. Es sind 4 Folgen, insgesamt circa 4 Stunden. Und als Regisseurin gelistet ist Alex Stapleton. Das waren
3 Folgen, dachte ich.
Wir sind 4.
Okay.
Als Regisseurin gelistet ist Alex Stapleton, die hat schon zum Beispiel die Miniseries Pride produziert und kreiert. Aber prominenter ist natürlich der ausführende Produzent des Spaßes. Das ist niemand geringeres als Curtis Jackson, alias 50 Cent, der hier auch immer sehr präsent auftaucht, um die Serie zu bewerben. Und insofern ist er so ein bisschen das Aushängeschild natürlich von Sean Combs The Reckoning. So viel sei verraten, also eine musikalische Kollabo dieser beiden Herren wird es wohl nicht mehr geben. Das können wir, glaube ich, erwähnen. Und mich hat dann trotzdem interessiert, was hier geht. Und kurz mal runtergebrochen, der Film fängt im Hier und Heute an. Weil gegen Sean Combs alias P. Diddy, Puffy, Puff Daddy und die ganzen Namen, wie auch immer er sich nennt, wurden halt in den 2000er Jahren 120 Klagen insgesamt eingereicht bis heute. Wegen sexuellen Übergriffen, wegen Vergewaltigung, wegen Betäubung und dann irgendwie Vergewaltigung von diversen Hautfarben, von diversen Geschlechtern, von diversen Altersgruppen. 25 von diesen Anzeigen waren tatsächlich noch minderjährig zu dem damaligen Zeitpunkt. Und da unter den Geschworenen offensichtlich auch ein paar Starstruck-Fans von Diddy saßen, wurde er letztendlich verurteilt wegen, so heißt das, Förderung der Prostitution. Und in keinem Fall wegen Misshandlungen oder sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung etc.
Aber es sind ja noch nicht alle Fälle durch, oder?
Es ist fast alles durch. Und allen anderen Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Das ist ja das Skandalöse eigentlich an diesem Ding. Das heißt, das ist das Einzige, wofür er verurteilt worden ist. Und das meiste dieser Anzeigen sind auf jeden Fall schon durch.
Ach echt? Okay, ja. Ich dachte, da wird noch ein bisschen was ausstehen.
Nee, es gab zum Beispiel eine Anzeige aus Österreich von einer Moderatorin, die wurde dann nicht zugelassen, weil das im Ausland wohl irgendwie, das ist nicht in Amerika passiert und deswegen wurde das gar nicht mit reingenommen. Okay. Also insofern, das ist jetzt durch, die Verhandlung. Und die Haftstrafe war am Ende 4 Jahre und 2 Monate. Und 50 Cent sagte sich, wenn das Gericht ihn schon nicht entsprechend verurteilt, dann mache ich das selbst. In Form dieser Serie. Und wir beide sind ja irgendwie auch so mit seiner Musik.
Schwieriger Ansatz irgendwie, ne?
Naja, irgendwie schon, aber einerseits, also gut, ich komm gleich dazu. Also wir sind ja mit seiner Musik und ihm irgendwie aufgewachsen. Hier wird halt irgendwie sein komplettes Leben aufgerollt. Was ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass er am Anfang, wo der noch extrem jung war, hat er so ein Basketball-Charity-Event organisiert, wo was groß promotet worden ist mit Rappern, mit Auftritten, mit, keine Ahnung, mit ihm, der auch groß war so als Blockparty, Party-Organisator und irgendwie Clubbetreiber und so, hat aber viel zu viel Tickets verkauft, haben viel zu viele Leute in diese Location gelassen, so dass irgendwie, dass da riesen Panik ausgebrochen ist. Die Leute haben sich dann zu Tode getrampelt und insgesamt sind dann 9 Tote umgekommen bei diesem Charity-Event. Und das ist schon mal kein guter Einstieg irgendwie für eine Karriere. Und dann wird hier natürlich darüber berichtet, über diese Tupac-Geschichte, über Suge Knight, über diese West Coast, East Coast Sache. Dann kam Bad Boy natürlich dazu, die Notorious-Geschichte, die ich hier schon beim Film erwähnt habe. Und hier zum Beispiel fand ich auch ziemlich, ziemlich derbe, was ich auch nicht wusste. Hier werden halt Ausschnitte gezeigt, wo P. Diddy sagt so, Alter, die Beerdigung soll die krasseste Beerdigung von Biggie werden in Brooklyn, die jemals irgendwie Brooklyn gesehen hat. So, weißt du, the greatest funeral that Brooklyn ever saw und so. Und hat riesig aufgezogen, weißt du, kennst ja die Bilder, wo die auf den Straßen standen alle und haben Biggie nochmal irgendwie Tribut gezollt und so. Was ich nicht wusste ist, dass er die Rechnung praktisch dann Biggies Mutter geschickt hat und gesagt hat so, ich kann das zwar steuerlich absetzen mit allem drum und dran, aber du musst mir das zurückerstatten. Das heißt, der hat nicht mal für die Beerdigung von Biggie bezahlt, sondern hat das praktisch weitergeleitet. Und für ihn war das nur so, quittier das mal, dass ich das bezahlt habe, so damit ich das irgendwie steuerlich Geld machen kann. Das fand ich schon eine ziemlich krasse Nummer. Und nachdem Biggie tot war, wissen wir ja, der schlachtete den Tod komplett aus. Also es war schon damals ein bisschen fragwürdig. Weißt du, dass der auf der Bühne bei den MTV Awards stand und da getanzt hat zu I'll Be Missing You, wenn Sting da vorne steht, weißt du, wenn sein bester Freund, wie er ihn nennt, gerade gestorben ist. Also es war schon alles sehr, sehr fishy. Und danach kam aber der Aufstieg. Also der hat Millionen gescheffelt, der hat irgendwie Künstler gesigned, der war mit J-Lo zusammen zu der damaligen Zeit. Und es kam immer wieder diese News raus, diese Schießerei vor diesem Club, weißt du, wo die dann bei J-Lo und Diddy im Wagen haben die halt eine Schusswaffe gefunden und so eine Sachen, weißt du. Aber irgendwie konnte man ihn nie deswegen belangen. hier kommen halt Zeitzeugen zu Wort, die ihn halt begleitet haben. Und das macht halt die Doku relativ realistisch, weil das sind dann wirklich O-Ton-Statements, die hier kommen. Weil der Rapper Mark Curry hat zum Beispiel mit ihm zusammengearbeitet. Dann haben wir Aubrey O'Day von Danity Kane damals.
Mark Curry ist doch auf Bad Boy for Life drauf.
Ja, genau. Bei Bad Boy for Life auch einer der Rapper und so. Und hat ja auch einige Sachen mit ihm gemacht. Aubrey O'Day von Danity Kane. Dann Kalina Harper von Dirty Money, auch eine Kombo von ihm. Capricorn Clark war jahrelang seine persönliche Assistentin, die sich hier zu Wort meldet und die auch gegen ihn ausgesagt hat vor Gericht. Eric Sermon von EPMD. Kirk Burrows, der Co-Founder von Bad Boy Records. Dann haben wir noch Tim Dog, der kennt Puffy seit Kindheitstagen, Alter. Also der ist wirklich mit ihm aufgewachsen und ist A&R für Uptown Records und ist für die zuständig. Also der ist wirklich, der kennt P. Diddy seit 30 Jahren und so. Und der kommt hier auch zu Wort und erzählt einige Sachen, die halt wirklich schwer zu glauben sind. Und da ist natürlich Archivmaterial, dadurch, dass du so Awardshows hast und Konzerte und so, dann tauchen da Leute wie Snoop auf, Whitney Houston, Mike Tyson, Justin Bieber, Donna Summer, Nas, Mace, Craig Mack, da geht es natürlich auch darum, dass die Frau zu ihm sagt so und so weiter, wie er sich dann auch von Bad Boy irgendwie distanziert hat, Aretha Franklin, Kid Cudi, auch eine unglaubliche Geschichte, weil Kid Cudi ja dann angeblich mit Cassie irgendwas hatte und dann P. Diddy losgezogen ist mit seiner Assistentin, mit einer Knarre, um dann Kid Cudi umzubringen und hat dann an seine Tür geklopft und so. Und natürlich besagte Cassie Ventura, mit der er ja 10 Jahre zusammen war und mit der involviert war und diese bekannte Szene, wo er sie so durch den Hotel vorschleift und so, das wird ja auch alles beleuchtet. Und durch diese ganzen Interview-Schnipsel und durch die Leute, die hier zu Wort kommen, kriegst du halt zwangsläufig am Ende das Fazit, Alter, wo du dich hinstellst und sagst, also wenn ihr wissen wollt, was für ein Hurensohn letztendlich Sean Combs ist und wie er sich benimmt und was für ein Verhalten er an den Tag legt und wie unglaublich er mit allem davonkommt, was er bis jetzt gemacht hat, dann muss man sich wirklich Sean Combs The Reckoning angucken, weil es ist schon wirklich wild, was hier rauskommt. Und teilweise waren das Sachen, die ich schon wusste, aber teilweise waren es auch Sachen, die ich halt noch nicht wusste. Und also als Künstler halten wir allgemein nicht viel von ihm, so, weißt du, weil er war weder der große Produzent, noch war er der große Rapper, so, weißt du, er hat eigentlich nur...
Ja, hat schon ein paar Sachen produziert, die ich gut fand.
Ja, aber unterm Strich hat er ja wirklich nur Beats genommen, die es schon mal gab, weißt du, so Rapper's Delight hat die halt langsam gepitcht und so, er war nie der Primo für mich, so. Und als Rapper war er jetzt auch nicht die Welt, weißt du.
Ja, aber natürlich, es gibt auch gute Produzenten und dann gibt's halt Premiere, also das...
Ja. Aber der hat schon viel bestehende Beats genommen, die Hit waren, weißt du, Hallo Sting, Every Breath You Take und so, weißt du, und darum macht er I'll Be Missing You und so. Also er hat sich schon sehr einfach gemacht.
Aber den Track überhaupt produziert hat.
Doch, hat er.
Ja?
Ja, er war der Produzent von I'll Be Missing You. Also ist schon alles sehr simpel. Hier Dings für den Godzilla Soundtrack, Blue Oyster Cult und so, weißt du. Also es ist alles so, er nimmt halt Beat und Rap drüber.
Ja, ich
also
finde zum Beispiel das All I Need Remix von ihm, finde ich echt gut.
Ja, der ist gut, ja, mit Mary J.
Mhm. Ja.
Ja, der hat auch auf Heinz ein paar gute Sachen gemacht, aber er ist jetzt nicht für mich der Riesenproduzent gewesen.
Nein,
und als Rapper
nicht.
Schon mal gar nicht.
Nee, Alter. Logisch nicht. Also ja. Aber don't worry if I write rhymes, I write checks, Alter.
Ja, das auf jeden Fall. Und hier sehen wir ihn halt immer zwischendurch auch so bei Meltdown und so, weil er hat sich halt selber auch die ganze Zeit gefilmt und da sind halt ein paar Aufnahmen rausgekommen, also gerade so kurz vor seiner Verhaftung, weißt du, die hat selber irgendwie auf Social Media gepostet hat und wo halt irgendwie eine Kamera im Hotelzimmer drauf gehalten hat. Und irgendwann kam auch raus, dass der sich wirklich jahrelang von Drogen ferngehalten hat. Weißt du, und hat halt so diesen clean Weg gewählt, während alle sich so zugedröhnt haben. Und irgendwann ist dann gekippt so. Irgendwann hat er dann irgendwie Kokain probiert und so und ist dann völlig drauf hängen geblieben. Und da sind ein paar Videos, Alter, wo der völlig abdreht, wo du denkst so, Alter, er ist mega auf irgendwas drauf und ist gerade voll verschwörungstechnisch unterwegs. Und dann kam ja irgendwann raus, diese Babyöl, diese, wie heißen die Partys von ihm? Diese Freak-Off-Partys, genau, die er da veranstaltet hat bei sich zu Hause, wo auch DiCaprio und alle möglichen Promis auch zugegen waren, weißt du, dass die da alle möglichen Ecstasy-Pillen da auf dem Tisch standen, so wie Chips und Flips, wo du dich bedienen konntest, so mit Strawberry-Geschmack und weiß ich was alles. Und da ging dann seine Drogenlaufbahn los. Da hat er dann Geschmack dran gefunden, sich zuzudröhnen, weißt du. Und in den letzten Jahren gab es ja wohl auch so Sachen wie Ketamin, wo dann sein Assistent gesagt hat, Alter, sie kann ja irgendwie nachvollziehen, dass ich irgendwie 17-Jährigen aus Langeweile jetzt dieses Ketamin reinziehen und so. Aber der Typ ist über 50 und da meinte sie so, warum fängt er denn damit an, so in seinen Jahren, so weißt du? Und dann in seinem Wahn auf Ketamin wollte er halt irgendwie Kid Cudi umbringen und ging halt mit einer Knarre irgendwie mit seiner Assistentin zu ihm, um den halt irgendwie im Haufen zu schießen, weil der angeblich was mit Cassie hatte, so. Also, oder weil er irgendwie bei Social Media ein Foto mit Cassie gepostet hat und so. Und da ist er völlig ausgerastet. Also, es ist wirklich krass. Es hat natürlich so diesen üblichen Touch von diesem Reality-TV, weißt du, dass das so, dass so ein bisschen reißerisch ist.
Ja, voll.
Dass du so teilweise also, natürlich auch so, ja.
Da auch ein bisschen was von gesehen und ich fand das wahnsinnig reißerisch.
Ja, also, ja, du hast natürlich diese Aufnahmen, wo du dann so diesen bedrohlichen Blick von ihm hast und dann zoomt das so ran, so, weißt du, und dann hast du diese bedrohliche Musik drunter. Logisch ist das reißerisch aufgezogen, aber es ist auf jeden Fall zu keiner Minute langweilig. Ich bin ja gut durchgekommen durch die 4 Stunden. Und das ist ein großes Pro von Sean Combs The Reckoning und Alter, also der ist schon gut weggekommen mit seinen 4 Jahren und 2 Monaten. Also normalerweise das ist unglaublich. Das hat schon so Menace to Society-Züge angenommen, weil der hat einmal eine Person wirklich komplett unter Drogen gesetzt, hat die vergewaltigt und hat das irgendwie auf einer Riesenparty irgendwie allen gezeigt. Mhm. Und hat das so gescreent. Und dann standen die alle da und haben sich das so angeguckt. Das haben halt mehrere Zeitzeugen hier bezeugt. Und für diese Geschichten wurde er nicht verurteilt. Das ist unglaublich.
Ja, also ich meine, dass der Typ wirklich weggesperrt gehört, das steht ja außer Frage. Ich finde trotzdem den Ansatz von 50 Cent echt schwierig, zu sagen, hey, jetzt wurde der auf dem Rechtsweg nicht so verurteilt, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Jetzt muss ich halt
ein bisschen Selbstjustiz,
das aber Image das hat er nicht gesagt, selber ja. So zurechtrücken.
Das hat er nicht gesagt, das war meine Formulierung.
Ja, okay.
Aber naja, im Grunde genommen ist es wie ein Beef-Track. Nur, dass er eine Serie darüber dreht und nicht irgendwie einen Song. So. Also, weißt du, das ist halt sein Netflix Beef-Track gegen P. Diddy. Das ist, unterm Strich ist nichts anderes als die ganzen Beefs, die man untereinander hatte. Ja. Aber ist ja nicht so, dass er hier irgendwelche Behauptungen aufstellt, sondern er zeigt halt wirklich, also es ist halt wirklich, hier stecken ja auch 7 andere Produzenten hinter, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass 50 Cent.
Nein, ich sage ja nicht, dass er sich das alles ausgedacht hat.
Ja.
Ja, ich sage nur, ich finde den Ansatz halt so ein bisschen, das hat irgendwie einen Beigeschmack.
Okay.
Ist auch nicht.
Ja, das interessiert mich eigentlich nur zweitrangig so, dass er das jetzt produziert und dass er sich da hinstellt und reitet darauf so ein bisschen rum. Das ist halt so, das hat wieder so dieses Rapper-Macho-Gehabe.
Nein, jetzt unabhängig von 50 Cent. Wie gesagt, ich finde dieses Ganze, wie reißerisch das aufgezogen ist und dass es jetzt eigentlich nur darum geht, möglichst viele beschissene Facetten von Sean Combs aufzuzeigen. Weiß nicht, da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Okay.
Ne, weil also ich finde, Doku sollte halt schon den Anspruch haben, irgendwie das vollständige Bild zu zeichnen.
Naja, aber so, also ich finde es auch okay, dass manche Leute mal auf den Boden der Tatsachen geholt werden, weil die Leute sind teilweise starstruck von ihren Idolen, weißt du, und stellen sich dann hin und sagen so, boah, Alter, das ist mein Held und bla. Und es gibt eine Szene, wo zum Beispiel P. Diddy, wo es schon ein bisschen die Kacke am Dampfen war und 2022, wo schon so einige Anzeigen reingeflattert sind und wo es dann, wo die Schlinge sich enger gezogen hat, da ist er halt durch Brooklyn gelaufen und ist in irgendwelche Läden rein, weiß, hat jedem irgendwie die Hand geschüttelt so und hat irgendwie die Leute da umarmt und Fotos, hier Selfies gemacht mit jedem so und wollte sich mal wieder zeigen so, von wegen so, hey, ich bin einer von euch und so hin und her und hier Kind der Straße und so. Und das Erste, was er reingemacht hat, als er an dieses Auto gestiegen ist und da hat ein Kumpel halt irgendwie von ihm mitgefilmt aus der Rückbank und dann hörst du halt, wie er sagt so, Alter, okay, wenn ich zu Hause bin, muss ich erstmal die Hände desinfizieren. Ich habe, glaube ich, 100 von den Typen da irgendwie die Hand geschüttelt und so hin und her. Ich muss mich erstmal duschen mit antibakteriellen Mitteln und so hin und her, muss diese ganze Scheiße erstmal hier loswerden. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute ich umarmt habe und Bakterien nicht irgendwie auf meiner Handfläche habe und so. Und du siehst erstmal, wie er sich wie ein Kloppi da so die Hand desinfiziert so in diesem Auto und ich denke so, Alter, okay, ja. Das ist halt nicht mehr so fannah, weißt du, wie er sich gerade irgendwie gegeben hat, wo die gemeint so, hey Diddy und so, wir stehen hinter dir, weißt du.
Wie gesagt, da kannst du ja die ganze Gästeliste von seinen Partys und von den Epstein-Partys und so,
klar, weißt
du, und dann hast du, ja, was ist dann mit Leonardo DiCaprio, wie cool ist der dann noch?
Ja, klar. Ne?
Und
ja,
wo ist die Doku über ihn und so? Ja, eben, deswegen, ich finde halt super tricky, ne, weil
aber
ab wann steht es der Öffentlichkeit zu, sich so ein Bild davon zu machen? Ne?
Ja, gute Frage. Aber jetzt, weißt du, jetzt so gute Miene zum bösen Spiel zu machen und zu sagen, so, ja, ist immer noch mein Held?
Nein, das ist ja Quatsch.
Das ist ja auch Blödsinn, so, weißt du. Also insofern kann ich schaden, den Leuten mal zu zeigen, wie der wirklich tickt.
Ja, ja, nur eben die Frage ist, erreichst du das mit so einer reißerischen Doku? Zu zeigen, wie er wirklich tickt. Also, weißt du, weil das, ich bin der Meinung, das weißt du auch nach der Doku nicht. Dann, du weißt dann halt eben.
Kennst nicht alle Seiten.
Du kennst die negativ möglichste Sichtweise auf ihn. Mhm. Aber ob du damit ein vollständiges Bild hast,
ja klar, weiß ich. Wird natürlich
nicht, dass das irgendwie aufgewogen werden kann, so dass der Typ nicht alle Latten am Zaun hat oder ein ernsthaftes oder sehr viele ernsthafte Probleme.
Du willst
merkst
jetzt nicht
du ja schon,
verteidigen,
das nein,
klar.
Überhaupt nicht. Ja, ja. So, das merkst du ja schon daran, dass der permanent Sex mit minderjährigen Jungs hat.
Hm.
Ne? Also da könnte man halt schon sagen, ey, vielleicht wäre Therapie mal angebracht.
Ja.
Jetzt ist der halt viel zu reich und viel zu berühmt, um das ernsthaft anzugehen. Ne? Der hat halt andere Kanäle.
Der hat sich halt wirklich sich oft rausgekauft aus so einen Geschichten und so.
Ja,
und
eben.
Hat dann die Leute still.
Und ich meine auch das Cassie-Ding, Alter. Hm. Ich will nicht sagen, dass sie da irgendwas zu beigesteuert hat, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass sie es 10 Jahre lang nicht geschafft hat, da irgendwo den Absprung zu finden.
War aber wohl so.
Ja. Hm. Aber dann stellt sich mir halt die Frage, warum? Oder was gab es an positiven Dingen, die dazu geführt hat, dass das nicht jeden Tag ganz oben auf der Agenda stand?
Die sollte übrigens auch mitwirken an der Doku und hat aber bestätigt, dass sie sich zumindest mit 50 Cent hingesetzt hat und hat sich mit ihm unterhalten, mit ihrem neuen Freund und so.
Hm.
Und hat Curtis Jackson dann eingeladen zu sich zu Hause. Und
ach, wie, die ist jetzt mit 50 zusammen, oder was?
Nein, nicht mit 50, sondern sie ist mittlerweile...
Ach, mit ihrem neuen Freund.
Ich weiß nicht,
verheiratet,
sie hat einen neuen Freund, genau. Okay. Und die haben halt 50 Cent eingeladen, haben gesagt, so, wir wollen nicht in der Doku auftreten und werden da keine Interviews für machen, aber ich erzähle jetzt mal die Sache aus meiner Sicht. Das heißt, die haben beide bestätigt, dass er da zumindest auch ein paar Infos aus dem Kapitel hat, die halt direkt von ihr kommen.
Ja, du, ich will ja auch nicht sagen, dass da irgendwelche Unwahrheiten erzählt werden. Ne?
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Mir ist halt die ganze Aufmachung eben dieses Reißerische, finde ich, ein bisschen.
Ja, das ist natürlich
schwierig.
Das Problem bei diesen Dokus
das
oder bei diesen Miniseries.
Netflix, ne?
Es wird natürlich auch, genau, es wird so zusammengeschnitten, dass es natürlich spektakulär klingt. Und dass die böse sind, sind natürlich besonders böse.
Mhm.
Aber er ist wirklich ein Hurensohn. Also ich kann es nicht anders formulieren.
Ja,
also er hat wirklich richtig viel Scheiße gemacht.
Aber hey, du hast ja recht. Du und ich haben das schon gedacht in dem Moment, als der eben auf der Bühne tanzt.
Ja.
Zu I'll Be Missing You, wo ich dachte so, Digga, du verdienst dir gerade den goldenen Arsch.
Dein bester
durch
Freund
den
ist
Tod deines
vor
besten
gestorben.
Freundes.
Ja, genau.
Klappst noch, Alter?
Ja, genau. Hatte schon sehr definitiv Geschmäckle.
Eben.
Ja, und jetzt habe ich schon Constant Reckoning gesehen. Also ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam. Das war nicht, ich habe ja schon gesagt, war nicht alles für mich jetzt neue News, aber Teil davon schon, so mit der Beerdigung fand ich schon hammerhart, Alter, wo es hieß so, ja, wir wollen die größte Beerdigung aufstellen und dann stellt er hier den, der Familie Wallace halt irgendwie die Rechnung so, weißt du, und
so
schickt den
Witz,
so ein Bitch-Move, also ist ja, unfassbar, so eine Sache. Und der hat ja wirklich die Kohle dafür gehabt, ist jetzt nicht so,
eben.
Dass das nicht hat oder so, weißt du.
Ja.
Also schon bitter.
Ja, das ist halt eben, das haben wir glaube ich neulich schon mal, ne, so sein Talent für Business, das war schon immer sehr offensichtlich
ja.
Und finde ich irgendwo auch krass.
Definitiv, ja.
Aber wenn du natürlich dermaßen über Leichen gehst.
Ja.
Okay, aber würdest du das denn jetzt weiterempfehlen?
Ich kann das weiterempfehlen, ja.
Ja.
Also gerade wenn man damit kein Problem hat, dann sollte man sich das angucken, definitiv so mit diesen, also wenn man das ignorieren kann, dass das ein bisschen reißerisch ist und das ein bisschen so diesen Reality-TV-Touch hat und so, und halt eine Netflix-Serie ist so, weißt du, also dann kann man das machen. Ich habe jetzt die von Haftbefehl nicht gesehen, aber da ist ja glaube ich auch der Unterschied, dass er sehr viel aus seiner eigenen Perspektive bringt und zeigt und dass er da sehr involviert war in diese Doku. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Doku, wo die Person, um die es geht, nicht besonders involviert war, nicht zu sagen gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen, das hat natürlich einen Vorteil, wenn einer jetzt irgendwie, wenn sich irgendwas um ihn ein selbst dreht und man ist selber da involviert, ist das natürlich ein bisschen realistischer. Aber ein Großteil hier sind schon wirklich Zeitzeugen, denen man glauben kann. Ja. So viel zu Sean Combs The Reckoning. Also ich fand's unterhaltsam.
Okay.
Aber natürlich auch so, also mit so einem, es hat immer so ein, wenn du das guckst, ist es wie so ein Verkehrsunfall.
Naja.
Ja, das ist eigentlich etwas, wo du denkst, Alter, willst du das gerade sehen? Das ist so irgendwie, weißt du, das ist so ein bisschen so Bild-Zeitungs-Ding. So dieses, du blätterst in der Bild-Zeitung und du weißt, es ist alles super, jetzt fehlt mir das Wort so, also super ausbeutend. Nur jetzt als Serien, in Serienform.
Naja,
weißt, das ist jetzt so die Bild-Zeitung in Serie, kann man schon nicht anders sagen. Aber es heißt natürlich nicht, dass in der Bild-Zeitung nie irgendwas Wahres drin stand. Also die haben auch schon mal Sachen berichtet, die auch wirklich stimmen. Ja. So, Punkte zu Sean Combs, The Reckoning.
Ja.
IMDb 7,5. Und bei Metacritic hat diese Miniseries eine 67 und Letterboxd gibt es die auch 3,6.
Mhm. Ich sag 7,5.
Das ist richtig. Die 7,5 is it.
Okay.
Na gut. So, jetzt bevor wir das Jahr abschließen, drehen wir noch eine letzte Runde. Mhm. Le Mans für Fabse.
War das eine Erstsichtung für dich?
Das war eine Erstsichtung für mich. Tatsächlich. Okay. War es für dich eine Erstsichtung?
Ja.
Okay.
Ja, ja. Und wir sind ja beide Fan von dem Hauptdarsteller hier.
Ja, aber wir sind auch beide keine Fans von Rennsport. Muss man hier vielleicht auch mit einbeziehen. Aber ja, natürlich macht Fabs weiter in seiner Steve McQueen-Reihe, nachdem er uns schon The Hunter als Auftragsfilm und so gebracht hat.
Ach, ja.
Kommt jetzt hier der nächste. Und der ist auf jeden Fall eine Nummer größer. Also bekannter in seiner Filmografie.
So, ich habe mir für dich 7 Punkte notiert. Da habe ich jetzt quasi mit einkalkuliert, dass das mit dem Rennsport nicht so ganz oben steht.
Okay. Ich glaube, die passen hier ein paar Sachen zusammen und inklusive deine fehlende Liebe zum Rennsport hilft da auch nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass du hier so hoch bist, wie du mich gerade einschätzt.
So hoch?
Ich sag, ja, eine 7, ich sag 5,5 bei dir.
Okay.
Ja,
okay.
Gucken wir mal. Le Mans von Regisseur Lee H. Katzen.
Ja.
Neben ein paar Filmen sehr, sehr viel Serienfolgen inszeniert. Also für Chips, für Miami Vice, MacGyver, viel Walker, Fernsehen Texas gemacht, Ranger. Ja, viel Fernsehen.
Ja, ursprünglich war es John Sturges, der wiederum schon eher bekannt, weil er halt Magnificent Seven und The Great Escape und sowas mit Steve McQueen gemacht hat.
Ja.
Aber der hat nach 7 Wochen gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich bin noch raus.
Na, richtig, ja. Hat dann die Flinte ins Korn geworfen.
Ja.
Ja, und das Drehbuch stammt von Harry Kleiner, der auch schon mal mit Steve McQueen zusammen in einem Film gearbeitet hat, nämlich der hat das Drehbuch von Bullet geschrieben. Mhm. Aber auch Red Heat ist zum Beispiel ein Film, den man kennt, wo er der Autor war. Und es gab hier einen sehr chaotischen Dreh, einer von den Filmen war das. Also wir wollen nicht zu weit vorweggreifen, aber am Ende hatte man 3 Monate Drehzeit überzogen und 1,5 Millionen Budget überzogen. Ja. Also das ist so einer von denen aus der Schublade ziemlich chaotisch gelaufen.
Ja, ich finde, wenn der Regisseur wechselt, ist das schon mal ein gutes Indiz dafür, dass da nicht alles gut läuft.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Ja, aber dann kam ja so, hier sind ja viele Filmfahrer zum Einsatz gekommen, ne, weil wir eben das titelgebende Rennen beobachten. Das heißt, viele professionelle Rennfahrer kommen hier zum Einsatz. Mhm. Einer davon, der hat sein Bein verloren.
Ja.
Weil es einen Unfall gab und dann kam Bremsflüssigkeit in die Schnittwunde und Fremdkörper rein und so weiter. Das Ding hat sich entzündet und musste amputiert werden.
Zumindest wird ihm ein Nachspann gedankt für sein Opfer, was er gemacht hat für den Film.
Danke, dass du dein Bein geopfert hast für diesen Film.
Ja. Thank you for your sacrifice.
Ja.
Ja, jetzt haben wir ja schon einen großen Rennfilm in diesem Jahr gesehen. Wollen wir mal gucken, wie das 1971 ablief, ob das eh nicht spektakulär war.
Also Brad Pitt hat auf jeden Fall diesen Film gesehen.
Brad Pitt hat ihn bestimmt gesehen, ja.
Ja, also wie er hier auftaucht, Alter.
Ja, ja. Und was immer rüberkommt, was ziemlich geil ist bei diesen Filmen, die wirken halt wirklich wie die krassesten Rockstars, so weißt du. Wenn die halt irgendwie da aussteigen aus ihren oder rauskommen aus ihren Kabinen, weißt du, mit diesen Overalls und weißt du, und setzen so die Helme auf und so. Also es ist schon. Ich glaube schon, dass die einige Groupies hatten, die da unterwegs waren. Also die wirken schon auf jeden Fall sehr von sich überzeugt und so. Und ich glaube schon. Also es kommt rüber, dass das so ein bisschen so eine Welt für sich war.
Ja, aber der Film fängt damit an, dass wir unsere Hauptfigur, eben Steve McQueen, als Michael Delaney sehen, wie er nach Le Mans fährt. Der ist also mit seinem Auto da quasi privat auf dem Weg jetzt zu diesem Rennen. Und dann gibt es ein Flashback und wir sehen, dass er im Jahr zuvor bei genau diesem Rennen, dem berühmten 24-Stunden-Grand-Prix-Rennen, dass er dort einen Unfall hatte.
Ja.
Der ziemlich schrecklich war und bei dem auch sein italienischer Kollege ums Leben kam. Und er jetzt Gedanken an seinen letzten Auftritt bei diesem Rennen hat.
Ja, es ist praktisch, also Le Mans
ist immer noch beschäftigt.
Genau, Le Mans ist praktisch keine abgeriegelte Rennstrecke, die halt immer nur irgendwie für Rennen genutzt wird, sondern das ist halt eine öffentliche, befahrbare Straßenstrecke.
Naja, zumindest für irgendwie 364 Tage im Jahr, ne?
Für 364 Tage im Jahr, richtig. Und für dieses Rennen wird halt diese Strecke gespart. Also er ist am Anfang privat unterwegs mit seinem Auto und guckt sich dann irgendwie die Stellen an und so, wo dieser Unfall passiert ist und so.
Ja.
Richtig.
Ja, und dann beginnt das Rennen. Er fährt mit. Für Porsche, ne?
Nee, ja.
Doch.
Ja, ist richtig.
Für Porsche. Und dann sehen wir so ein bisschen die anderen Fahrer und die anderen Teams. Und die Witwe von dem ehemaligen italienischen Kollegen, die ist auch anwesend. Unterstützt jetzt einen neuen Fahrer. Ganz opportunistisch. Schon irgendwie krass, aber ja, die ist jetzt halt immer noch mit am Start. Steht da aber eigentlich nur rum und guckt ein bisschen traurig durch die Gegend. Und wir sehen eben auch das Verhältnis, was sie zu Delaney hat, ist so ein bisschen angespannt durch halt die Ereignisse aus dem Vorjahr. Und primär geht es dann aber um die Rivalität zu Ferrari. Mhm. Und da fährt ein Deutscher mit, beziehungsweise, wird er als Österreicher gehandelt? Das weiß ich gar nicht. Erich Stahler heißt der Herr. Mhm. Und die sind wohl Freunde außerhalb der Rennstrecke, aber jetzt halt natürlich Rivalen in diesem Rennen.
Haben schon Respekt voneinander, weil die sagen natürlich, ja, ist neben mir auf jeden Fall der beste Rennfahrer so der Welt und so. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass sie sich so komplett haten oder so.
Ja, und dieser Herr wird von Siegfried Rauch gespielt. Mhm. Den kennt man in Deutschland dann doch für Rollen, die jetzt unser eins wahrscheinlich weniger gucken. Mhm. Der war lange, glaube ich, der Bergdoktor. Und dann war er halt die letzten Jahre sehr prominent der Kapitän auf dem Traumschiff.
Ach, er war der Traumschiffkapitän, okay. Ja.
Und das ist wieder mal so bezeichnend. Er hat in den 70ern echt coole Sachen gemacht. Ich meine, hatte bei Patton eine kleine Rolle, aber keine unwichtige. Und dann hat er hier die zweite Hauptrolle in diesem Film.
Ey, das ist der Paycheck, ja.
Und dann kam er als deutsche Fernsehen, Alter.
Ja, aber es ist ganz cool, dass du so alle in ihrer Landessprache hast, weißt du. Du hast die Italiener, die halt so unter sich natürlich auf Italienisch reden und nicht irgendwie alle reden Englisch oder so. Und die Deutschen reden halt Deutsch und so. Und das ist dadurch hast du schon dieses Multilinguale auf so einer Rennstrecke.
Ja, total. Die auch
für mich
kommt schon rüber, dass das ein internationales Event ist.
Auf jeden Fall.
Ja, und Lisa Belghetti, also eben diese Witwe, die wird von Elga Andersen gespielt. Und die hatten wir das letzte Mal bei Fahrstuhl zum Schafott.
Ach, da war sie dabei?
Da war sie dabei.
Okay.
Ja. Ist ja gebürtig eine Deutsche. Mhm. Aber Dialoge sind sowieso nicht das, was diesen Film ausmachen, weil wir haben, glaube ich, für die ersten 37 Minuten kein einziges Wort, was wir an Dialog hören.
Ja.
Und sowieso frage ich mich, nachdem hier zwei Drehbuchautoren gelistet sind, was zur Hölle haben die geschrieben? Weil ich konnte kein wirkliches Drehbuch erkennen. Also das ist ja manchmal auch ein Vorteil, aber Alter, also ich habe die Geschichte in diesem Film wirklich suchen müssen. Mhm. Weil das fühlt sich dann doch eher an wie eine Doku über Rennsport. Mhm. Und ich fand dann so ein paar Sachen interessant, wie halt zum Beispiel, dass Heuer noch nicht Tagheuer hieß, sondern halt eben in den 70ern nur Heuer war. Ne, solche Sachen. Also hier der Uhrenhersteller, Schweizer. Und solche Geschichten. So, das fand ich halt irgendwie ganz interessant, aber ich dachte jetzt so, was ist denn hier die Handlung? Also was soll denn das alles?
Okay.
Findest du, dass hier wirklich was passiert?
Überhaupt nicht, aber okay. Das, was du jetzt gerade, was so ein bisschen negativ klingt, fand ich halt extrem interessant, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben.
Okay.
Weil wenn du von einem Film so die Spirenzien abziehst, der spannende Score, den du halt irgendwie reduzierst aufs Minimum, die vielen ausgefeilten Dialoge im Drehbuch und so weiter und so fort. Du ziehst quasi dem Film die Haut ab, weidest die Organe aus, nimmst die in den Reihen raus und übrig bleibt halt nur das Skelett. Dann ist das für mich so ein bisschen Le Mans, weil das ist für mich so ein Feeling, wie es damals war, irgendwie auf und an dieser Rennstrecke. So, der zeigt halt das Publikum, der zeigt halt, was da abgeht, der zeigt, wie die sich aufs Rennen vorbereiten und so. Und wenn ich jetzt ein krasser Rennsportfan wäre, wenn ich halt, weißt du, wenn ich mit dem Sport was anfangen könnte, dann würde ich das voll flashig finden. Weil du bist filmisch wahrscheinlich nie so nah dran gewesen wie hier, weil du ja trotzdem bei F1 und so hast du ja immer noch irgendwie das Gefühl, du siehst einen Film, weißt du, du hast eine Story, du hast eine Handlung, du hast diese Love-Story und so. Ja,
da sitzt du halt gefühlt die ganze Zeit mit dem Auto, ne?
Ja, definitiv. Der hat natürlich andere Qualitäten. Aber hier ist es irgendwie so, die haben sich dann doch für einen Weg entschieden, der halt nicht typisch filmisch ist. Und das fand ich schon irgendwie ballsy.
Aber ich finde, gerade bei F1 kriegst du schon auch wahnsinnig gut vermittelt, was diesen Rennsport ausmacht.
Auf jeden Fall, aber jetzt diese Liebesgeschichte zum Beispiel hin und her, weißt du, das ist schon sehr Hollywood so, weißt du, das ist schon...
Naja, aber hast du doch hier auch.
Also, nur angedeutet.
Ja, ja, aber gerade, so, das ist, was soll das dann überhaupt da drin?
Aber so dieser Dialog zwischen ihm und dieser Frau und so ist wahrscheinlich das, was man noch am ehesten so als Filmklischee bezeichnen würde.
Naja, aber du siehst, dass da was ist, aber wenn es dann ein Dialog ist, dann findet der im Off statt oder man hört ihn nicht, weil eben Musik drüber ist.
Ja.
Oder Regen oder sonst was. Mhm. Und dann frage ich mich halt, wozu dann? Also warum ist das dann überhaupt da?
Ja, ja, klar.
Weil jetzt noch eine Liebesgeschichte mit drin sein musste oder was?
Ja, das ist natürlich komplett überflüssig.
Aber ja, insgesamt, also ihre passiert, Figur ist sowieso komplett überflüssig. Ja,
aber wie die sich aufs Wetter einstellen und so, weißt du, und dass sie dann so taktieren und so, das fand ich sogar, der kein Rennsportfan ist, fand es an manchen Stellen interessant. Und das ist, ich fand es irgendwie ballsy, dass sie diesen Weg gewählt haben, das so zu machen und nicht jetzt eine Story reinzubauen oder irgendwie das Ganze ein bisschen filmisch aufzupimpen, sondern dass sie gesagt haben, so, wir zeigen jetzt einfach mal, wie das ablief.
Ja, ist, find, klar, okay, ist ballsy, macht's aber nicht besser.
Ja, ja, ich wusste, dass du das nicht magst.
Naja, ist nicht so, dass ich das nicht mochte. Also ich fand das eben so ganz interessant als Dokument seiner als Zeit, aber
ja, genau.
Als Film versagt das halt, finde ich.
Ja, aber versagt er nur, weil er jetzt irgendwie diese Filmcheckliste nicht abhackt? Ist das?
Nee, weil er nicht unterhaltsam ist.
Hm.
Es ist ja, halt auf dem Entertainment-Level versagt er komplett.
Ja, es wirkt dadurch ein bisschen wie so ein zu langes YouTube-Video. Es wirkt ein bisschen monoton dann dadurch. Ja, definitiv. Deswegen füge ich hinzu, wenn man jetzt noch Faszination für den Rennsport hätte, dann hätte er wahrscheinlich noch 3 Stunden gehen können.
Ja, wahrscheinlich, eben. Dann ist das garantiert was anderes.
Ja. Aber irgendwie war ich dann doch beeindruckt, dass sie eben nicht dieses Klassische gemacht haben, sondern dass sie gesagt haben, wir machen jetzt mal anders.
Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was die mir hier erzählen wollen.
Mhm. Das war, glaube ich, gar nicht die Frage von denen, sondern die wollen einfach nur das Feeling rüberbringen, wie es war an der Rennstrecke, glaube ich.
Na gut, haben halt 7,5 Millionen dafür ausgegeben, das finde ich schon.
Ja.
Also irgendein Plan muss gegeben haben.
Mhm.
Aber ist auch fein, also gibt bestimmt, eben wie du sagst, Leute, die da eine Begeisterung fürs Thema mitbringen, die sehen da wahrscheinlich einiges drin.
Ja, ich kann es voll verstehen, dass man hier die Story vermisst oder dass man denkt, so, Alter, worum geht's hier eigentlich und was ist das für ein komischer Film und warum passiert hier nichts. Das kann ich voll nachvollziehen bei Le Mans, definitiv. Also.
Aber ich fand Siegfried Rauch ganz schön cool. Also der hat für mich sehr gut mitgehalten mit Steve McQueen.
Ja, aber cool waren die
was so
alles.
Die Coolness angeht. Ja, ja, schon auch der Franzose war auch ziemlich lässig.
Ja, auf jeden Fall. Die sind schon irgendwie alle. Ja, sind
aber dann auch das Ding, diese wie überflüssig mit dem einen Fahrer, der dann sagt, ja, ich will jetzt eigentlich aufhören und dann aber so nicht und so. Völlig überflüssig. Finde ich. Also, weil die Sachen, die sie so andeuten in der Handlung, die verlaufen ja dann, die laufen dann ja meistens auch ins Nichts. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wird hier irgendwie was kohärent zu Ende erzählt.
Ja, das hat auch nicht diese klassischen 3 Akte, sondern das ist alles
null.
Der Vergleich zu einer Doku ist schon nicht schlecht, aber für eine Doku wäre der genauso nicht besonders reichhaltig. So.
Nö, weil für eine Doku ist halt viel zu wenig Informationsgehalt.
Für eine Doku hast du keine Informationsgehalt und es wird halt gar nichts gezeigt. Das ist eher so ein ich will jetzt nicht sagen Gesichter des Todes ohne Tote, aber weißt du, hier wird halt einfach
das
nur gezeigt, wie es war.
Abenteuerlicher, ey. Jetzt gerade war es ein Skelett ohne Organe und jetzt, okay.
Jetzt lass mich doch mal hier meine filmischen Beispiele bringen.
Ja, funktioniert für mich nicht so ganz, weil du dann gleichzeitig gesagt hast, der Film ist eigentlich nur Emotion und das funktioniert ja mit nur Skelett erst recht nicht.
Das Skelett war darauf bezogen, dass er den Film runterbricht aufs Wesentliche, auf die Basis.
Ja,
das hat ja nichts
aber mit ist dann Emotionen nicht was nicht beim Wesentlichen dabei ist? Also weil der Film ist ja nicht nur Emotion.
Was?
Ist ja auch egal.
Stellst du jetzt tiefe Fragen zum Jahresende?
Nee, ich hinterfrage deine Argumentation.
Ich habe gerade in der Zeit überlegt, ob man keine Emotionen hat, weil man bloß... Also die Emotionen kommen ja auch nicht aus den Organen oder aus dem Innern, insofern glaube ich, dass ein Skelett wahrscheinlich auch Emotionen hätte.
Woher kommen dann bitte die Emotionen?
Guck mal hier.
Wenn nicht aus dem Organ.
Guck mal hier, Dings. Wie heißt er? Der Tim Burton-Film, wenn wir schon mal bei Tim Burton sind, hier mit dem Halloween. Hier.
Ja.
Christmas Before Halloween. Nee, so hieß der nicht.
Du meinst Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas, richtig, ja. Da haben wir ein Skelett, was auch Gefühle hat.
Heißt der nicht sogar Jack Skellington?
Skeleton, ja, stimmt.
Nee, Skellington? Skellington, glaube ich.
Jack Skellington, ja, kannst du recht haben. Ja, kannst du recht haben, genau, Jack Skellington. Der hat auch Gefühle und ist nur Knochen.
Ja, ja.
das beweist doch, dass nicht Gefühle aus dem Organ kommen.
Sondern aus dem Knochen.
Aus dem Knochen.
Ja, klingt logisch.
Ja. Nein, aus dem Wesen, das würde ich sagen.
Aber welches Wesen denn, wenn nichts mehr da ist außer
aus
Knochen?
Aus dem Totenwesen eben.
Ah ja.
Das ist doch hirnrissig.
Korrekt.
Ja, von mir aus. Bisschen Pengi Pengi.
Ja.
Lass mich doch.
Ja, bisschen Pengi Pengi. Fehlt hier auch. Aber gut.
Ja, fehlt hier auch. Aber trotzdem muss ich sagen, also dein Punkteraten-Level ist mal wieder hier zur letzten Episode des Jahres nochmal auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Habe ich getroffen oder was?
Du hast schon wieder getroffen, Alter. Und das ist echt zu kotzen, ja.
Ey, aber fürs Protokoll, du bist sehr nah dran.
Ich bin sehr nah dran. Ja. Also ich wusste, dass du auf jeden Fall fallen unterwegs bist.
Mhm.
Aber trotzdem, du bist ja hier, hast ja fast jeden Film getroffen. Hast du jeden Film getroffen?
Nee.
Ach nee, bei Dings warst du zwei auseinander. Ja, genau, bei dir bist du Gaze, ja.
Aber ja, darauf beschränkt sich's.
Nur bei denen, das ist schon Hut ab.
Ja, danke.
Ja, Le Mans geht eine Stunde 46, genauso lang wie Mass Attacks. Könnt ihr euch selbst auch so welchen von den beiden
Filmen. Ja, da haben wir jetzt der perfekte Vergleich, Alter. Wie kurzweilig ist Mars Attacks im Gegensatz zu Le Mans?
Ja gut, also wenn die Mars Attacks Aliens jetzt hier auf der Rennstrecke reinfallen würden, hätte sie mehr Spaß
Alter,
gehabt.
Alter, das hätte ich so hart gefeiert. Stell das mal vor, dann noch in der Optik.
Knack, knack.
So geil.
Ja, ich konnte nicht raus, wie viel er gekostet hat. 7,5 Millionen hat er insgesamt weltweit eingespielt. Also
nee, das war das Budget, Digga.
Ach, 7,5 war das Budget. Ja. Ah, okay. Habe ich hier falsch notiert.
Ja.
Hast du rausgefunden, wie viel eingebracht hat?
Mm-mm.
Konntest du auch nicht sehen.
Nee.
Ja, dann Punkte, oder?
Yes. 6,7 sind es auf IMDb, Metascores bei 52, Letterbox 3,5.
Ja, meine Punkte habe ich aufgelöst.
Ja, ich bin bei 5.
5 von dir?
Ja.
Ja, da war ich wirklich nah dran.
Mm-hmm.
Mensch. Na dann.
Na dann haben wir einen Endstand.
Wie sieht er aus?
4,5 miese für dich. Zu 2 miese für mich.
Ja, das nächste Jahr wird besser.
Hör doch auf, Alter. Hör doch auf.
Das wird mein Jahr.
Vielleicht solltest du das einfach mal nicht in die Richtung ankündigen und dann wird das was.
Ich motiviere mich damit selber. 2026, mein Jahr.
Mhm.
Und ich habe sie auf Band, also. Insofern, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das wird
krass. That's the spirit.
Schaffe ich es, Lee, zu bezwingen im Punkteraten nächstes Jahr?
Ist klar, Alter.
Get over yourself, Lat.
Lat. Alle so.
Diese
das Crickets, digitale Zirbis.
Ohne Witz, ey, die müssen wir echt mal ersetzen, Alter. Was ist denn das, ey?
Das
klingt eher wie ein Wecker als.
Ja, in den ersten
Crickets,
Folgen hatten wir Crickets, die waren sogar besser.
Ja, das war halt der alte Mischer.
Haha, da ist ja noch gar nicht entdeckt hier.
Ganz
wenn
fancy,
die mal was Schlaues sagt.
So all very James Bond-esque.
Voll James Bond-esque. Nämlich gar nicht.
Mit Features, ja.
Ja, sehr, sehr
läuft. Geil. Gut, dann haben wir 2025 also auch durch.
Ja, 2025 haben wir hinter uns.
Wunderbar.
Das waren auch die letzten Auftragsfilme, die wir jetzt noch aus Dezember hatten, wie gesagt.
Guck mal, schuldenfrei ins nächste Jahr.
Schuldenfrei ins nächste Jahr bis auf Save the Green Planet, aber da kommt was Besonderes.
Ja.
Und deswegen fangen wir schon in der nächsten Episode an mit den nächsten Auftragsfilmen. Mhm. Können wir mal ankündigen. 3 an der Zahl.
Mhm.
Und zwar The Court Jester, der Hofnarr für Mr. Yoshimitsu, Beverly Hills Cop wird von uns besprochen und Office Space. Also diese drei Filme dann am kommenden Dienstag, falls ihr mitgucken wollt.
Oh, ich bin gespannt. Office Space, eine Erstsichtung für Gäste.
Ja, Erstsichtung. Alles Erstsichtung. Auch Beverly Hills Cop habe ich noch nie gesehen.
Have you seen my stapler? Was? Ja, ist klar.
Du hast, glaube ich, Beverly Hills Cop auch noch nie gesehen, weil jedes Mal, wenn ich dich erwischt habe, hattest du den Rücken zum Fernseher.
Ja.
Hast du ihn einmal bewusst gesehen?
Ich habe ihn
hast
gestern.
Hast du dich einmal richtig zum Fernseher
gesehen? Ich habe ihn gestern quasi das erste Mal gesehen.
Sehr vorbildlich.
So ein Quatsch.
Oh Mann, dieser Lee, Alter.
Ja, aber müssen wir gleich dran denken, dass ich dir die Scheibe mitgebe, damit wir nicht das gleiche Dilemma haben.
Sehr gut.
Wie mit dem Mr. Gacy. Wobei, die deutsche Synchro von Beverly Hills Cop geht voll klar.
Die geht klar?
Naja.
Ja, die habe ich auch wahrscheinlich auch damals gesehen.
Eben, damit sind wir ja quasi aufgewachsen.
Ja, stimmt schon. Eddie Murphys Synchronstimme ist schon legendär. Ja. Aber das ist so wieder so ein Ding, die ist so markant, dass wenn er dann in irgendeinem Film diese Synchronstimme nicht mehr hat, dann gab es so riesen Aufruhr. Mhm. So, weißt du, dann... Wenn der Donkey von Shrek dann auf einmal von einem anderen synchronisiert worden
ist. Ja, gut, der ist gestorben, ne?
Ja.
Ja.
Bestimmt. Alright.
Na gut, so, dann nochmal Riesendank in die Runde und wir hören uns nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank für alles. 2025 war ein tolles Jahr, aber 2026 wird noch viel krasser.
Immer. Immer besser als vorher.
Immer besser als vorher. Immer mehr als ihr.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Happy New Year.
Bewegt Bild Banausen.